Prost, meine
Prost.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Prost.
Prost.
Schön in meinem ersten
Podcast. Ja, gut. Wir doch ein Podcast.
Folge 80.
Ja.
Am 26.11.2012.
Genau. Mit Gregor,
Felix,
Horst,
Peter
und Johnny.
Los geht's.
Auf die Plätze.
Hausmeister, Themen los.
Danke, Bernd Schlapsi, fürs Flattern.
Ah ja, genau. Und mit freundlicher Unterstützung von Bukonic.com. Jetzt habe ich meinen Spruch nicht gebracht. Ja? Seien Sie keine Memme, werden Sie zum Meme.
Wow. Wow. Ja, gleich Geld verlangen dafür.
Kreativität.
Wahnsinn.
Ja, Hausmeister-Themen gibt es ja nicht so viele, außer das, was du eh schon erwähnt hast. Bernd Schlapsi hat uns wieder großzügigerweise geflattert. Danke sehr. Ja, jedes Mal eine große Freude.
Darf ich mal fragen, was das dann genau heißt, wie viel da euch zugute kommt, oder?
Das kommt drauf
an. Zwischen 22 Cent.
100% war
es. Nein, einmal da waren wir, glaube ich, der Einzige, der geflattert hat, haben wir volle 2 Euro gekriegt von ihm.
Also wie bei McDonald's, wo man dann so den übrigen Cent dann noch ins SOS-Kinderdorf reinschmeißt.
So in der Art, aber cooler und elektronisch.
SOS-Kinderdorf.
Aber vielleicht ist er nicht wegen Geld, das ist ein monetärer Like-Button.
Genau. Ich hab dich lieb, plus
10 Cent. Plus Klingelton, also Kassa-Klingelton. Okay, dann meine rituelle Frage. Also wir haben 2 Gäste, könnt ihr mal vorstellen. Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, ich bin der Felix. Man merkt es vielleicht an meinem Zungenschlag aus Deutschland, Bayern, München, Landsberg. Landsberg, die Stadt, bekannt als Adolf-Hitler-Stadt. Für manche vielleicht jetzt hier eher überraschend. Ja, da geboren in Braunau, aber in Landsberg war er am Häfen. Also den Aufmarsch vor seinem
Putsch
in Bayern, genau. Vor seiner Machtergreifung hat er den Putsch versucht in München und ist da im Häfen gesessen. Für die Internetleute dürfen es ruhig nachschlagen. Auf Wikipedia dürftest du jetzt schauen, wie lange er im Häfen war. Ich glaube, ein halbes Jahr, aber glaube ich 2 Jahre oder 3 Jahre sollte er sitzen und war da nur ein halbes Jahr. Hat dort dann mit Adolf Hess, der war sein Schriftführer, saß dort im Häfen zusammen, das Buch geschrieben, Mein Kampf, genau, aus der Stadt komme ich. Später, dank Adolf.
Schon andere Berühmtheiten auch.
Also ja, danke, dazu komme ich gerade. Dank Adolf Hitler kam dann später Johnny Cash in die Stadt und war da als Soldat stationiert, als Abhörer für den Funkverkehr, mit den, also gegenüber dem Russland. Es gibt eine große Abhörstation dort mit großen, wie sagt man da, diesen Antennen genau. Eine Band namens No Twist hat einen eigenen, die kommen aus der Gegend, in Weilheim sitzen die nämlich, diese Abhörstationen, und die haben ein eigenes Record-Label gegründet aufgrund dieser Abhörstationen. Das nennt sich Alien Transistor, was ich sehr gerne höre. So weit kommt. Ein kleiner Exkurs. Genau. Aber Johnny Cash war deswegen in Landsberg und hat da gespielt als Johnny Cash and the Barbarians, was ein kleines Wortspiel eben war damals, und hat da seine ersten deutschen Aufnahmen auch dann gemacht.
Und du bist mit dem Kindergarten gegangen, oder?
Five Feet and Rising, diesen Song, der hieß dann Wo ist zu Hause? Wo ist zu Hause, Mama? Okay. Da oben bei den Bergen. Wo ist zu Hause, Mama? Da oben bei den Sternen.
Boah. Genau. Das ist mir bis jetzt entgangen, aber ich fiel Johnny Cash.
Okay. Genau.
Und du hast keine persönliche Berührung mit Johnny Cash gehabt?
Nein, nicht, aber mir wurde gesagt, wo er seine Gitarrenseiten damals gekauft hat. Da gab es ein Musikgeschäft, der Name ich jetzt leider nicht mehr weil er mich erinnern kann, aber der hat dort seine Gitarrenseiten in Landsberg immer gekauft, und das Geschäft gibt's nicht mehr, aber der Plattenladen, den es in Landsberg gibt, der kann sich daran noch erinnern, ja. Genau. Und bin jetzt seit 8 Jahren fast in Graz, habe dort einen Job als Radiomoderator eine Zeit lang auch verfolgt und arbeite jetzt aber seit 2,5 Jahren als Sozialarbeiter für Kinder. Genau, eine ganz andere Karriere.
Super.
Zu unserem zweiten Gast.
Zu unserem zweiten Gast?
Bin nicht so neu, braucht man nicht vorstellen. Ich bin gekommen, um einiges von der letzten Folge klarzustellen, wo es um die Raumthermostate gegangen ist.
Ich wusste, ich werde da irgendwo aufwirbeln bei den Haustechnikern.
Wir haben selber schon angekündigt.
Ja, ja. Erstens einmal der Demostat, von dem wir gesprochen haben, zwar in der Nest, haben wir vorher schon gesprochen.
Ja, genau.
Der wurde von einem ehemaligen Apple-Designer gezeichnet, gebaut und wird auch vermarktet. Hat mit Apple aber an sich nichts zu tun.
Aber jetzt ja so, ob Apple-ähnliches Design.
Ja, Sehr fancy.
Es fancy,
nicht,
genau.
Nicht dieses weiße Kästchen, sondern es ist rund und wechselt die Farbe. Das hat vorhin ein rundes LCD-Display mit Hintergrundfarben. Genau. Wechselt.
Magic.
Oh, Heizer nicht. Ja, da ist mächtig Technik drinnen. Gibt es in Österreich. Bunte Technik, ja. Bunten Elektronen. Gibt es in Österreich leider nicht. Mhm. Aber es gibt andere Thermostate, deswegen bin ich da. Das war in Deutschland und da wurden auch einige dieser Lösungen vorgestellt, weil Heizung optimieren dürfte irgendwie momentan der große Renner sein. Vor kurzem, also ungefähr vor einem Monat, hat eine Firma in Deutschland gelauncht, nennt sich Tado, die auch so Funkthermostate bauen auf Six-Lopan-Basis. Mhm. Freut den Harald sehr.
Mhm. Wie offen sind die Dinger?
Aha, gar nicht. Okay. Aber, also sagen wir so, sie haben noch nichts veröffentlicht, dass sie offen wären, aber der Harald möchte sowas, hat angekündigt, zulegen und einmal ein bisschen reinschauen, reverse-engineeren. Kostet 99 Euro das Ding, ist aber allerdings ein Jahresabo. Das heißt, 99 Euro im Jahr.
Mhm. Für Thermometer.
Für Thermostat. Na, Moment, ich muss ja das noch ganz ein bisschen erläutern, warum. Mhm. Das ist kein dummes Thermostat, sondern anhand von deinem Handy, von der Zelle, in der du dich befindest, weißt du, ob du zu Hause bist oder nicht.
Wow.
Und der lernt auch dann, wenn du in deiner Zelle bist und wann nicht. Das heißt, also er lernt viel. Erstens einmal, ob du zu Hause bist, wann deine gewöhnlichen Zeiten sind, wann du aus dem Haus gehst. Dann lernt er immer wieder oder fortwährend, wie lange dein Haus und deine Wohnung braucht zum Aufheizen bzw. zum Auskühlen, mhm, und auch Wettereinflüsse, weil das macht alles nicht der Thermostat, sondern ein Rechenzentrum im Hintergrund. Der weiß, wo du bist und der weiß den Wetterbericht von dort und der weiß auch,
das heißt, ob jetzt dann die ganzen Daten werden extern gerechnet.
Das, ja, natürlich, das kann der Thermostat. Aus. Das Thermostat kann das nicht. Der kriegt nur die Informationen, wie viel er aufheizen soll, aber die soll dem Produkt, kriegt er im Prinzip mitgeteilt. Aber was sie damit bezwecken, ist, dass die Solltemperatur so eingestellt wird, dass sie am effizientesten ist. Das heißt, wenn du eine Stunde weggehst, immer nur, dann senken sie die Temperatur gar nicht ab, weil es nicht bringt. Weil dann müssen sie nachher zu viel aufheizen. Wenn aber jetzt zum Beispiel in der Früh die Sonne scheint, dass die Sonne scheinen wird und du eine südseitige Wohnung hast, dann heizen sie in der Früh auch ein bisschen weniger auf, um das Überheizen zu verhindern. Speziell bei Fußbodenheizungen, die eine lange Vorlaufzeit haben. Heizen sie ein bisschen weniger, um eben die Raumtemperatur dort zu halten, wo du sie haben möchtest. Das ist natürlich auch eine Idee, also speziell für kleine Wohnungen, für Häuser ist das nicht gedacht, weil da kannst du es nicht mehr mit einem Raumthermostat regeln. Aber für kleine Wohnungen und für ein- bis zwei Personenhaushalte mit Gastherm ist das ziemlich geniales Ding.
Ja, rechnet sich das mit 99 Euro Jahresgebühr oder so? Das bringt das wieder rein?
Ich denke schon, dass sich das rechnen wird.
Vielleicht kannst du Überwachungsdaten von dir selber dann an die Stapo verschachern, dass nicht irgendwie dich selber bespitzeln muss und kannst du da doch was zurückholen.
Zweites Geschäftsmodell dahinter.
Aber wollt das, wissen, wo ich war, das Ganze.
Ja. Das heißt, das muss ja dann irgendwie auch am Handy irgendwas installiert sein, damit das, weil woher wissen die sonst, wo mein Handy
gerade ist? Es gibt eine App dafür.
Dass mein Handy muss meine Standortdaten preisgeben.
Das tut sie sonst.
Nein, Standort nicht. Die Zelldaten. Sie wird einfach nur auslesen, in welcher Zelle du dich befindest.
Mhm. Das hat dann den Effekt, wenn es bei der Nachbarin eine Spusi hast, wird deine Wohnung geheizt.
Ja, also willst du sie warm haben, wenn du in der Unterhose heimkommst dann.
Ach so.
Auf der Flucht von Nachbarn.
Genau.
Aber man sieht auf jeden Fall, dass das ein Thema ist aktuell. Ja,
absolut. Auch Firmen, es gibt noch eine zweite Firma, da weiß ich jetzt nicht mehr, wie die heißt. Die machen den Heizmaster, so irgendwie heißt, ich kann den Link schicken. Mhm. Kommt aus Bayern, auch aus Deutschland, und die machen so eine App oder eine Steuerung mit Einzelraumregelung, also mit Raumthermostaten. Da tut sich was. Okay. Der Nest wird sich logischerweise in Österreich nicht durchsetzen, das wird nicht kommen. Oder in Europa generell, aber diese Lösungen, die werden definitiv kommen. Und für kleine Wohnungen, ein- bis zwei Personenhaushalte, sicher rentabel. Ob sich das jetzt rechnet oder nicht, ob du jetzt wirklich 99 Euro damit einsparst, hängt jetzt sicher von deinem persönlichen Verhalten ab. Mhm. Wenn du sowieso den ganzen Tag zu Hause bist und die Heizung sich nicht absenkt, wird es nichts bringen.
Ja, was soll das? Ja. Bist du über das System, was sich der Johnny gekauft hat, auch gestolpert? Also,
muss ich ehrlich sagen, nein, noch nicht.
Okay. Genau, es ist Firma Heatmiser, die sitzen in Großbritannien und ist auch nicht gerade günstig. Ist. 150 Euro, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was so in der Größenordnung war. Also
einmalig, oder?
Einmalig. Einmalig und.
Hält genau ein Jahr.
Hoffentlich länger. Wie gesagt, ich wollte es ja zurückschicken, nachdem der Webserver nicht ging, als ich dann nochmals getestet habe vor dem Wegsenden. Da bist du, wenn man gedacht, bevor ich es einpacke, probiere ich es nochmal aus, weil jetzt funktioniert es plötzlich. Jetzt muss man dann noch überlegen, was ich mache, aber jetzt lasse ich es mal im Testbetrieb und schaut mal gut aus. Aber es hängt noch nicht an der Heizung, also kann man nicht wirklich sagen, ob es jetzt so...
Es hängt noch nicht an der Heizung, okay.
Es ist nur, ich habe es gesagt, ich habe es auf meinen, also nur zum Testen aufgebaut, nachdem ich diesen Fehler entdeckt habe, dass der Webserver nicht ging und muss ich mal schauen, ob es funktioniert.
Die wichtige Frage ist, er sitzt denn gut aus?
Genau, das muss ich schon sagen. Das
Ding guter ist, Einwurf, ja.
Das sieht toll aus. Es hat nämlich ein Touch-Display mit Farbe, mit Hintergrundbeleuchtung. Also es ist kein Vollgrafik-Display, sondern nur ein LCD-Display, aber halt mit Touch-Bedienung. Mhm. Also keine Tasten, also in ausgeschalteten Zustand siehst du nur die Temperatur ganz groß am Display und kaum berührst du es, wird es blau Hintergrundbeleuchtet, wow, und dann kannst du so tipsen.
Geht der Pinzettengriff?
Kann man nicht. Stell's mir gerade vor, wie so ein großer Tamagotchi, oder?
Ja, genau, so der Wand, ein Tamagotchi. Das Einzige, was mich halt stört, ist, die Montage ist unterputzt, deswegen, also ich muss jetzt noch erst mal eine Dose reinstemmen, weil mein altes Thermosat ist einfach nur an die Wand geklebt. Aber dadurch ist es relativ flach, also wenn es in der Dose drin ist, schaut sehr hübsch aus dadurch. Und die App gibt's für Android und für iPhone. Auf iPhone habe ich es noch nicht gesehen, aber auf Android ist es auch sehr schön und bis jetzt optisch. So ein großes Temperaturrad, das du dann drehen kannst. Und kannst dann auch die aktuelle Temperatur in Zehntelgradschritten ablesen. Und wie gesagt, ich habe erzählt, da gibt es dieses externe Projekt, das nicht direkt mit der Firma zu tun hat, ein Open-Source-Projekt, das diese Daten nutzen, um seine Datenbank zu loggen und dann schön grafisch aufzubereiten. Also hast du wirklich in die Außentemperatur eingezeichnet, dann die Verlauftemperatur, Zieltemperatur, Solltemperatur, also Solltemperatur, Isttemperatur und so Dinge. Und da kannst du dann selber quasi dann was ableiten. Da ist keine Cloud dahinter, die das für mich macht, sondern ich kann mir selber ansehen, aha, ich bin so oft weg, ich bin so oft da, so diese Temperaturen habe ich und...
Ja, man muss ja grundsätzlich sagen, also was ihr beide jetzt da berichtet, oder ist ja für einen Endverbraucher oder wie für mich auch eigentlich eine Weltrevolution, weil man ja, bis jetzt kriegt man einmal im Jahr so ein Blatt Papier nach Hause geschickt von Stadtwerken oder von wem auch immer, wen man da hat, und dann Privatanbieter, und da steht dann drauf, irgendwie skriptisch mit 1000 Zahlen und das ist teurer geworden oder ist billiger geworden, billiger oft selten und die Raten werden da oben. Ja, genau, das ist wirklich wie ein Geiselhaft. Und man hat überhaupt keinen Überblick. Also man lernt zwar irgendwie, wenn man eine gute Erziehung genossen hat, macht das Licht aus, wenn du nicht im Raum bist, was es aber verbraucht und wie viel. Und ich bin einer, der dann irgendwie das Zimmer ganz gerne hell hat, weil man... Ja, für die Ambiente, weil man dann, weiß ich, von Küche ins Wohnzimmer, da habe ich keine Lust, immer das Wohnzimmer an und aus und Küche wieder an und aus, sondern hab's halt einfach gern warm oder halt vom, also warm im Sinne des Lichts ist warm, ja.
Es geht ja darum, das zu optimieren, weil wenn ich nicht da bin, kann es natürlich kühler sein. Wenn ich zu Hause bin, hätte ich es gern wohnlich. Und bei uns ist es so, dass wirklich tagsüber beide arbeiten sind, dann kann man tagsüber die Wohnung zum Beispiel automatisch runterkühlen lassen.
Beziehungsweise fällt mir gerade auf, reden wir jetzt von Licht oder reden wir nur von Heizung?
Ich rede von Heizung, aber Licht geht auch. Genau, ich habe ja von Harald auch die Steckdosenschaltung noch zum Testen dann, aber das schalte ich auch schon. Nein, ich habe eine stromsparende Lampe, die als Anwesenheitssimulation zufällig, also nicht jeden Tag zur selben Zeit angeht. Also
sie leuchtet absichtlich, wenn du nicht da bist, damit der Einbrecher sich nicht reinlädt.
Also mit Lichtbeleuchtung.
Apropos Harald, warst du jetzt am Vortrag im Mieterlehrer?
Nein, war ich nicht. Da hat sich was persönlich, Terminkollision dann kurz für sie gehabt. Ging sich nicht aus.
Eine andere Sache, mit der man ja beikommen kann und bessere Kontrolle haben, sind diese Smart Meter. Da habe ich ja den bösen Tweet gelesen von Peter, der sich geärgert hat, dass er keinen bekommt. Warum kriegst du keinen Smart Meter?
Weil es in Österreich noch nicht vertrieben wird. Es gibt nur Modellregionen, wo das getestet wird, aber die werden noch nicht verkauft, diese Smart Meter. Also sie werden noch nicht, also verkauft ist jetzt das falsche Wort, weil es muss sowieso das EVO dann im Endeffekt zahlen. Ich muss denen nichts zahlen. Mhm. Aber sie geben es noch nicht her, wie das 2015. Frühestens wird es geben. Das ist im einfachen Grund, weil dahinter die Infrastruktur noch nicht fehlt. Der Grund, warum ich es haben wollte, ist einfach, ich möchte es in mein Hausbus integrieren. Irgendwann möchte ich eine Photovoltaikanlage dann noch aufs Dach schrauben und dann einfach, um den Eigenverbrauch zu optimieren. Damit ich genau weiß, wann ich wie viel Strom auf die Sekunde genau verbrauche und dann im Endeffekt dann auch, wie viel Strom ich von der Photovoltaikanlage bekomme und dann einfach, um Aktionen zu schalten, wie zum Beispiel eine Tiefkühltruhe, die muss nicht unbedingt jetzt laufen, die kann auch 2, 3, 4 Stunden später, Tiefkühltruhen überhaupt, die können theoretisch sogar einen Tag später nur wieder runterkühlen, sind so gut isoliert. Oder eine Waschmaschine, dass man die pausiert, wenn gerade eine Wolke vorbeifahrt, damit ich einfach mitkriege, wie viel Strom beziehe ich eigentlich gerade vom Netz. Und da war die Frage, es gibt Privatzähler, so Hutschienen-Privatzähler, kosten ein Schweinegeld und brauchen Strom.
Ja, wie viel kosten die?
Je nachdem, was du für eine Schnittstelle hast, aber ein paar Hunderte sind dann mal gleich weg.
Autsch, ja.
Also das tut weh, vor allem drei Phasen. Das heißt, bist du unter 500, bist gar nicht dabei. Eigentlich muss ich jetzt sagen, für nichts und wieder nichts und dafür, dass sowieso vor per Verordnung kommen wird. Und da war meine Überlegung, na, ruft man mal an beim EVU und sagt, ich will das haben. Mhm. Und die schrauben mich da draußen den Zähler rein und ich lese den ab. Müsste ja sowieso kommen, ne? Spare ich mir Geld. Aber es kommt halt erst 2015 und vorher kriege ich es nicht.
Also interessant eigentlich, die Geschichte von der Seite zu hören, weil üblicherweise hört man in Verbindung mit diesen, also mit diesen intelligenten Stromzählern eher den negativen Aspekte, dass die, also dass dein Energieunternehmen jetzt viel mehr Informationen hat, den Stromverbrauch ablesen kann und ja, da geht es eigentlich darum, dass du jetzt quasi das auch selber nutzt, dass nicht nur die eben den negativen Seiten, dass man jetzt viel mehr Daten das über deine...
Datenschützervorwurf.
Den Datenschützervorwurf, den kannst du ganz leicht entkräften, weil es gibt ja immer dieses Argument, na, die wissen, was ich mache. Mhm. Die wissen nicht, was du machst, weil ob du jetzt eine 100-Watt-Glühbirne oder 250-Watt-Glühbirne aufgedreht hast, wissen die nicht.
Aber man
und
kann
du hast so viele Geräte drinnen, die deinen Stromverbrauch verfälschen. Der Kühlschrank dreht sich auf, wann er will. Du hast Handy-Ladegeräte, die irgendwann einmal laufen. Du hast einfach zu viel Elektronik, die das Ergebnis verfälschen würde und du kannst nicht zurückrechnen, was du gerade am Laufen hast.
Es gab ein Forschungsergebnis, dass man zum, ich weiß nicht, das kommt auf den Haushalt an, desto mehr Geräte, desto ungenauer wird es wahrscheinlich, aber man konnte anhand des Stromverbrauchs erkennen, welches Fernsehprogramm du siehst, wenn man Referenzfernseher hatte, weil die bei...
Das war eine Studie.
Die haben es aber nur wahrscheinlich nur mit dem Gerät dann verbraucht. Also,
ja, aber wenn du zum Beispiel irgendwelche Heizungen hast, so wie deinen Raumthermostat, das darf alles nicht sein, weil das ist irgendwie... Die heizt einfach dann zu irgendwelchen Zeiten. Und wenn die heizt, dann braucht die mal Strom zum Zünden, dann rennt eine Umweltpumpe, dann machst du vielleicht den Kühlschrank auf, da dreht sich das Lamperl auf. Das sind einfach zu viele Faktoren, die das verfälscht.
Aber das ist diese große Panik machen. Die Information, dass ich anwesend bin zu Hause oder nicht, lässt sich die rausschließen auf meinen Ausverbrauch?
Kommt jetzt bedingt darauf an. Du kannst natürlich über längere Zeit das wahrscheinlich rausfinden, wenn du einen E-Herd hast. Aber zum Beispiel eine Heizung rennt auch, wenn du nicht zu Hause bist. Der tatsächliche Verbrauch, wenn du zu Hause bist, von dem verbraucht, wo du nicht zu Hause bist, ist nicht so gravierend unterschiedlich.
Das Licht ist dann nur geringfügig.
Du hast jetzt in Zukunft, hast du LEDs im Licht, das sind 1-2 Watt. Also bei mir in meinem Haus macht ungefähr die Hälfte meines Stromverbrauchs, wenn nicht mehr, macht die Heizung aus. Mhm. Obwohl ich nicht mit Strom heize.
Ich wollte sagen, also nur die Steuerung.
Die Umweltpumpen. Ich hab 4 Umweltpumpen, eine Kesselpumpe, Warmwasserpumpe, 2 Heizkreise. Mhm. Zum Zünden braucht der Pelletskessel 1500 Watt. Also im Winter habe ich mehr als den doppelten Stromverbrauch als im Sommer. Das Licht fällt nicht ins Gewicht. Heizen, also der Kochen fällt kaum ins Gewicht.
Du kochst elektrisch?
Ich koche elektrisch, ja.
Und, okay, nice. Und aus Sicht der Energielieferanten hat das ja auch Vorteil, dass sie Informationen in näherer Zeit, also ich meine jetzt, warum wird es überhaupt gemacht?
Was die EU sagt. Das ist eine EU-Verordnung.
Ich dachte, die können dann gezielter jetzt Strom einkaufen, verkaufen am internationalen Strommarkt. Oder?
So schnell ist das Geschäft noch nicht. Der einzige Vorteil, den sie hätten, ist der, wenn du in einem entlegenen Dorf bist und alle haben Photovoltaikanlagen. Mhm. Das heißt einfach, das Netz ist auf eine gewisse Leistung ausgelegt. Und unser Netz ist dumm. Das heißt, das Kraftwerk produziert Strom, produziert so und so viele Kilowattstunden, Megawatt, was auch immer, je nachdem wie groß es ist, und liefert das hinaus. Bis zu deinem kleinen Umspannwerk bei dir im Dorf. Dort wird es dann auf 230 Volt heruntergeregelt und das ist eine One-Way-Road. Das heißt aber, wenn du nach diesem Umspannwerk Photovoltaikanlagen hast und die produzieren jetzt alle Strom, weil die Sonne rauskommt, dann würdest du über diese 5% Toleranzgrenze, also sind es 10%, weiß ich jetzt nicht mehr, ich glaube es sind 10% Toleranz, würdest du hinausschießen und dann hast du nicht mehr 230, sondern vielleicht 240, 50 oder was auch immer Volt.
Weil die Abnehmer fehlen.
Mhm. Und das ist eigentlich der große Sinn von dem Smart Grids und das, was sie wollen, weil das dauert noch, weil du musst die Umspannwerke auch alle nachrüsten, dass die vor Ort wissen, wie viel Strom brauchst du und wie viel Strom erzeugst du. Und wenn die jetzt sagen, keine Ahnung, irgendwo in einem kleinen Kaff in Grünland. Mhm. Nichts gegen Grünland,
aber als ein Beispiel.
Niederösterreich, Tirol oder sonst was. Auf jeden Fall weit weg von der Zentrale kommt jetzt die Sonne. Ja, weil es das sonnigste Bundesland Österreichs ist.
Steht, ist ja sogar auf ihrem Landplakat sogar.
Deswegen habe ich das als Beispiel genommen.
Ich habe es ja recherchiert auf Wikipedia. Das ist sogar eingetragen als eines der sonnigsten Gegenden in ganz Europa. Aber das ist nur als Exkurs daneben.
Und damit würden die dann wissen, wie viel Strom das verbraucht wird, könnten theoretisch dann runterregeln. Aber in Zukunft macht es dann zum Beispiel Sinn, wenn der Strom da ist, dass man seine Elektroautos ladet. Und das ist dann für mich eigentlich auch der Benefit, warum ich das haben will. Irgendwann einmal werde ich mir ein Elektroauto kaufen. Mhm. Und da dann einfach diese Ladezyklen so hingehend zu optimieren, dass ich dann meinen Eigenverbrauch nutze zum Laden.
dass du weißt, wenn ich gerade sonst keinen Strom brauche, dann kann ich jetzt fürs Auto verwenden, genau, und irgendwie, dass du heute, du möchtest das Smart Meter, um die Informationen für dich selbst auszulesen.
Richtig. Und was die EVUs dann in Zukunft, oder was es geben müsste, um das Ganze voranzutreiben, das habe ich auch in Deutschland bei diesen, bei der Veranstaltung haben sie darüber diskutiert, abhängige Tarife. Das heißt, der Strom kostet nicht von immer denselben Preis, von 0 bis 24 Uhr, sondern je nachdem, wie halt gerade zufälligerweise die Windräder in der Nordsee performen oder sonst was, kriegst du den Strom günstiger oder teurer.
Ja, dazu ist ja diese Strombörse da, ne? Für die
ja, das Strombörse ist aber nur für Großunternehmen, ja, bzw. für Firmen.
Du meinst, das in wird Zukunft, dann für Kleinkunden,
es sollte theoretisch, genau, so wie der Nachtstromtarif,
dann einen Minutenstromtakt,
genau, dass ich meiner Waschmaschine sage, okay, ich möchte heute irgendwann meine Wäsche waschen, aber bitte erst dann, wenn der Strom unter dem Preis gefallen, genau, ist.
Also wenn du zum Beispiel
einen ganz anderen Grund haben, den du jetzt noch gar nicht gesagt hast, weil es wird auch in Zukunft so sein, dass da die EVU, wer immer das ist, nie so viel zahlt für einen Strom.
Das ist in Deutschland schon so.
Wie du selber zahlen musst. Also der Kauf von Strom wird immer teurer sein als der Verkauf. Mhm. Das ist schon schwer feststellbar. Und dann macht es eben genau Sinn, dass wenn du jetzt Überschuss produzierst, was gar nicht so selten ist, über den Tag verteilt, ist alles, was du machst, besser als den der EVU zu verkaufen. Wie du jetzt gesagt hast, mit deinem Auto aufladen. Das heißt, du machst dann irgendwas, die Tiefkühltruhe runter, kühlen oder sonst
wenn der Verbrauch,
den sonst gar nicht bräuchtest, ja, ist immer noch besser als dem, der ein EVU zu verkaufen,
in Deutschland
weil
der ist
dir nicht
so
viel zahlen wird.
In Deutschland ist es so, durch die EEG-Umlage, dass es teilweise schon passiert oder passieren wird in Zukunft, wenn du jetzt eine Photovoltaikanlage am Dach hast, kriegst du weniger Geld pro Kilowattstunde, die du einspeist, als du zahlst im gleichen Moment, um sie zu benutzen. Das heißt, die ganzen Anlagen werden jetzt größtenteils darauf umgerüstet, Eigenverbrauch zu optimieren. Es kommen jetzt auch mehr und mehr diese Akku-Zwischenspeicher, relativ große für den Keller, und Elektroauto ist natürlich auch nicht mehr als ein Akku. Das kann man dafür dann auch heranziehen, einfach um den Eigenverbrauch zu optimieren.
Ist aber auch gut eigentlich, ne?
Erhöht die, das ist eigentlich der Grund, warum ich mir überlegt habe, jetzt schon einen Smart Meter anzuschaffen, weil es mich interessiert.
Mhm. Kannst du den Verbrauch schon mal anschauen,
arbeiten? Ja. Ich mache es jetzt, ich habe einen manuellen Smart Meter, ich gehe mich einmal im Monat raus und schreibe mal auf, wie viel ich verbraucht habe. Mhm. Das ist halt ja nicht irgendwie so state of the art, muss ich mal sagen.
Im Zuge deines Tweets habe ich auch versucht, mal nachzurecherchieren, ob man das irgendwie sich anmelden kann, um früher an einen Smart Meter ranzukommen, aber nein.
Naja,
man gibt so 5 Punkte irgendwie auf der Wien-Energie-Seite und da steht halt auch nur drinnen, bis, weiß nicht, 2015 oder keine Ahnung, irgendwann wollen sie bis 80% der Haushalte durchziehen, aber das ist keine Vorrangsregelung.
Ja. Mhm. Gut, interessanter Exkurs.
Jo, verspätet meine Frage, hat jemand irgendein dringendes Thema, etwas selber erlebt oder erforscht oder gelesen? Oder
gelesen schon,
geguckt.
Erlebt nicht. Ansonsten eine Story kann man vielleicht als so leichten, seichten Einstieg irgendwie in den Podcast. Weil die Story kriege ich später nicht mehr zusammen.
Kümmerlich. Sollen wir dir das halten, dass du mit den Händen fuchteln kannst vom
Reden? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht so. Ach ja, sehr gut. Es geht darum, eine Story, die ja der Florian...
Sind die auch datengeschützt?
Ja, die sind datengeschützt. Okay. 3D gescannt. Ja, der Florian hat gepostet, dass Jolla, diese Firma von Ex-Nokia-Mitarbeitern, ihr neues Betriebssystem released haben. Ich habe eigentlich gedacht, das soll also wie Firefox OS, soll das jetzt ein neuer Player werden am Handy-OS-Markt. Mhm. Ja. Eigentlich habe ich gedacht, das sollte Jolla heißen, heißt es aber nicht. Sie haben's, die Firma heißt Jolla und sie haben es präsentiert unter dem Namen Sailfish.
Sailfish
OS.
Und das ist ein Open-Source, Linux-basiertes OS, oder weiß man noch gar nichts?
Also das mit dem Open-Source weiß man nicht zu welchen Teilen. Man muss sich die Genese anschauen von diesem Betriebssystem, wie es dazu gekommen ist. Okay, also Anfangspunkt ist, Nokia hatte ein eigenes Linux-basiertes Handybetriebssystem, Memo.
Memo, ja genau, das war ein N900.
Richtig. IBM... Nein, Intel oder IBM hatte ein Netbook-Betriebssystem, Moblin. Diese beiden Betriebssysteme wurden gemerged, zusammengelegt.
Aber beide irgendwie Linux-basiert.
Ja, beide Linux-basiert, ja. Wurden gemerged zu MeeGo.
Genau, erinnere mich auch noch, ja.
Also MeeGo gab es auch wirkliche Phones, war alles wunderbar. Nokia hat aber beschlossen, einen anderen Weg zu gehen, hat MeeGo fallen gelassen. So, jetzt wird die ganze Geschichte ein bisschen verworren. Jetzt geht MeeGo zwei Wege. Es gibt MeeGo und Limo. Limo war auch ein mobiles Betriebssystem von der Linux Mobile Foundation, eine Plattform. Die wurden gemerged zu einem weiteren System, das nennt sich Tizen. Tizen ist auch ein Linux-basiertes Handybetriebssystem, das allerdings nicht mehr auf Qt setzt als grafische Anzeige, sondern Teile von Enlightenment nimmt.
Tatsächlich?
Ja, wirklich, vollkommen skurril. Habe ich beim Binärgewitter gehört, irgendwie beim Podcast. Mhm. Dieses Tizen gibt's als Projekt, wurde jetzt von Samsung hergenommen. Die möchten das vermischen mit ihrem eigenen Feature-Phone-Betriebssystem Bada. Das kennt man vielleicht. Ja, ist auch ein Linux-basiertes Betriebssystem. Und ja, da muss man schauen, was da rausgeht. Der andere Zweig geht von Migo weg in ein Projekt, das nennt sich Meer. Meer war eigentlich dafür gedacht, Migo weiterzuführen, nachdem Nokia es fallen gelassen hat, um es auf alten Handys laufen zu lassen oder so. Okay, genau. Und dieses Meer wurde hergenommen als Basis von der Firma Yola. Yola sind so Ex-Nokia-Mitarbeiter und die haben das Selfish OS jetzt rausgebracht.
Und Selfish gibt es also jetzt schon, oder es wird nur darüber geredet?
Verwirrend, diese gesamte Entwicklungsgeschichte.
Das gibt es jetzt schon, oder es wird nur darüber geredet?
Nein, nein, haben sie letzte Woche präsentiert und es schaut aus, also es gibt so ein zweiminütiges Video, wo man sich das ansehen kann irgendwie. Und die Oberfläche sieht so aus wie eine Mischung aus Android und ziemlich kachelig wie das Windows 8.
Für was für Devices läuft das?
Ja, gute Frage, was für Devices. Also sie haben es auf einem Nokia-Phone präsentiert. Aber was sie dann wirklich weiter vorhaben, mit wem zu kooperieren, war aus den Artikeln nicht ersichtbar. Beziehungsweise man weiß auch jetzt nicht.
Läuft das auch auf meinem Handy auch, oder?
Auf diesem Nokia.
Es ist zumindest ein Nokia.
Es ist ein Nokia, ja. Ich glaube, ja. Das wäre die Aufgabe. Also es wäre der beste Showcase, wenn es auf diesem Nokia laufen würde. Ja, genau. Wie kann man nicht zoomen? Da kann man überhaupt nicht zoomen.
Man muss dazu sagen, ja, es ist kein Smartphone, ja.
Ja, es ist noch sogar noch vor Feature-Phone. Das ist noch echt ein Phone.
Kannst du mir das Betriebssystem auch noch sagen, was das hatte? Oder dann würdest du bei mir einen Flatter kriegen?
Wurde es nicht das Betriebssystem bezeichnet, sondern als Firmware und wie die bezeichnet wurden? Also keine Ahnung. Nur
kryptische 20-Buchstaben-Kombination 54L78.
Exakt. Genau das. Ja, totgesagt, die leben länger. Aber es zeigt sehr schön, was für eine verworrene Entwicklung das Ganze genommen hat irgendwie.
Und was möglich war, weil es offen war. Und dass jemand zwar auch die Idee dahinter, jeder kann sich daran bedienen, kann es forken, kann es weiterentwickeln. Und
ja.
Es ist schön, wenn sich zumindest ein Zweig jetzt wirklich zu einem, mal sehen, wirklich zu einem entwickelt. Oder?
Ja, positiv und negativ. Also einerseits haben so Intel und die ganzen Player halt das irgendwas so abgeschoben. Andererseits konnte die Community das aufnehmen und das irgendwie weiterentwickeln. Ja.
Vielleicht kann ich kurz erzählen. Wie lange hält, also ich bin ja Technik relativ unaffin, wie ihr vielleicht an meinem Handy schon mal gemerkt habt, ja. Und wie lange hältst du deinen Akku jetzt von deinem Ding da?
Knapp einen Tag.
Was hast du überhaupt
fast? Wenn ich viel spiele, ich habe einen Nexus S.
Ah, ja. Also ich arbeite in der vierten Klasse im Moment, gerade in der Volksschule in Graz. Und die Kids sind ja, die würden ja euren Podcast lieben, weil die ja Handys abgehen ohne Ende. Also das ist für die wie, weiß nicht, als ich in der vierten Klasse war, das war vor 25 Jahren oder so, oder 23. Gab's denn damals in der vierten Klasse? Was war denn da so? Was war denn da so faszinierend? Ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht.
Walkman, Discman,
vielleicht oder so. Ja, das war 80, oder das 1980, ja. Auf alle Fälle, ich bremse die ja immer mit ihrem Fortschrittsgedanken. Ich bin ja schon so alt und denke mal, früher war alles besser, ja. Und hab dann mein, genau, und werde immer ausgelacht wegen meinem alten Touch mit richtig Tastenhandy. Und hab denen gesagt, also zum Ersten, darf euch sagen, liebe Kids, ich habe das absolute Fortschrittshandy, es hält 7 Tage. Dann haben sie alle, boah, 7 Tage. Ja, und es ist...
Du hast genau eine App drauf.
Null Energie. Und also ich telefoniere ja nur und es gibt nur SMS eigentlich, ja. Und einen Wecker gibt es noch, eine Weckerfunktion, die ich manchmal brauche, um rechtzeitig irgendwie auf dem Zug die Endstation zu erwischen, dass ich da nicht irgendwie verschlafe oder die Zwischenstation nicht zur Endstation fahre. Nee, gibt's gar nichts.
Geht das alles nicht ab?
Nein, geht mir nicht ab, nee.
das Telefonieren auch nicht mehr ab. Ich telefoniere gar nichts mit dem Telefon.
Das stimmt, ja. Das ist der seltenste Anwendungsfall eigentlich.
Wechselt noch sehr häufig.
Wenn man es aufrechnet, die Zeit, ist sicher Telefonieren der kleinste Anteil.
Aber der größte Aha-Effekt war dann, als ich es genommen hatte, das hat mir auch ein bisschen, ich muss sagen, eine Überwindung gekostet, dass ich es genommen hatte. Und gesagt habe, es hat eine gewisse Unzerstörbarkeit und habe es genommen und habe es einmal auf den Boden gescheppert, so zack, so. Oh. Und ist natürlich in 1000 Teile zerfallen, also 1000, so viel gibt's nicht, aber halt Ding ist aufgesprungen, das Case und der Akku ist raus und dann baust du es wieder zusammen und ich bin relativ ein clumsy Typ, also so ein ungeschickter Typ, das mir oft runterfällt, deshalb ist es auch schon ein bisschen so abgeschabt und sieht relativ rustikal aus.
Die Ecken waren am Anfang nicht rund oder
so. Und ich habe es zusammengeschraubt und habe es wieder angemacht und es lief wieder. Und die waren alle extrem baff, die Kids, dass so ein Ding wieder läuft. Und ich sehe ja gerade, Gregors Handy hat das auch schon hinter sich. Also ja, es läuft ja. Aber auch noch.
Es läuft. Also ich kann es bedienen und es hat halt ein bisschen einen Punk-Charakter jetzt.
Das ist eine Rasierapparat.
Das ist einmal runtergefallen, muss man sagen. Und das Glas ist ein Scherbencharakter.
Einmal x-mal runtergeflogen und einmal war es halt so weit.
Das ist aber es läuft noch.
Ja, es läuft noch.
Ah, immerhin.
Aber es reicht einmal, wenn es blöd aufkommt.
Man muss sagen, wie wir hergefahren sind oder so, es hat ja auch funktionale irgendwie Einschränkungen. Beispielsweise, wenn man eine SMS schreibt, ist nicht herauszufinden, an welchem Tag. Also die Datumsanzeige beim Verschicken von SMS ist nicht implementiert oder jedenfalls sieht man es nicht.
Man sieht es nicht.
Ich hätte jetzt nämlich einen Termin gehabt und den hatte ich abgesagt per SMS und diejenige hatte mich angerufen auf dem Weg hierher in der Straßenbahn und gesagt, wo ich bleibe. Und ich habe gesagt, ich habe ihr eine SMS geschickt, die auch hier gefunden wurde im Ausgangordner, aber es ist kein Datum verzeichnet, worauf sich dann, du kannst es vielleicht besser erzählen.
Ja, worauf sich eine Mitfahrende eingeschaltet hat.
In der Straßenbahn,
ja. Genau, und sie hat gemeint, sie müssen da weiter runter scrollen, dann wird das schon auftauchen, aber ist dann auch nicht aufgetaucht. Das ist so typisch damals eine Entwicklerentscheidung. Man merkt sich doch, wenn man eine SMS losgeschickt hat. Das wäre doch gelacht irgendwie.
Hat zu viel Daten gekostet damals. Oder zu viel
sind da rausgefallen und weg ist es.
Die gebaut werden, um eine Kommunikation zu entfachen. Also Kunstwerke, die stellen sich auf Partys.
Aber in Nokia gab es eine Option mit Mitteilungsdetails und da stand das drinnen. Ich weiß nicht mehr, wie das kann.
Also jetzt die Größenordnung betrachtest, wie viele SMS sind hier zum Beispiel in der Datenbank drin? Oder gehen maximal rein?
Ich glaube, es werden so circa 50 sein oder so. Ja.
Ich habe vergessen, zum einzustellen, dass der alten löscht, weil man schon aus deinen hoppala 4000 Nachrichten aus den letzten 3 Jahren. Und
da konnte man auch noch umkompieren. Also die damalige Micro-SD-Karte war damals die SIM-Karte. Da konnte man irgendwie so rumschaufeln, die Telefonnummer und die SMS irgendwie, die man mitnehmen wollte.
Die 200 Speicherplätze. Wow.
Ein Wahnsinn. Ja. Behaltet ihr so viel SMS dann
auch? Nein, ich muss sagen, ich habe das unbewusst gemacht und ich lösche
sie auch. Löschen sie einfach
nicht. Man kann da einstellen zum
Beispiel. Ich habe die Funktionalität jetzt gar nicht implementiert bei meinem Telefon.
Kannst nicht mehr löschen. Oder?
Nein, ich denke, es hat ja auch, es ist ja auch Implikation, wenn du es verlierst. Ich will auch nicht, dass da alles drin ist, die ganze Geschichte der letzten Jahre. Man kann ja einstellen, dass bei jeder Konversation, dass er nur die letzten 50, 100, 20 oder wie auch immer, was du halt einstellst, behält und das nutze ich auch. Weil erstens bleibt es dann flotter und aber prinzipiell, ich kenne Leute, die da wirklich schon die 10.000er-Marke ankratzen.
Boah. Jetzt muss ich ein bisschen indiskret sein. Was hast du für SMS, die so verfänglich wären, dass sie dann bei Verlust...
Nein, es ist nur mal, wenn du ein Gerät verlierst, da hast du doch sehr viel über dein persönliches Leben drin.
Das macht mir die wenigste Sorge, dass ich SMS hätte. Das macht mir ja mehr Sorgen, dass ich mein ganzes Haus steuern könnten.
Stromverbrauch.
Die Heizung alle mal aufdrehen und ordentlich dir die Kosten nach oben treiben.
Der Mann muss wie in der Karibik wohnen.
Wir machen mal einen Fake-Wetterbericht.
So wie die Folge von... Dings Big Bang Theory, wo du sagen, aus China das Licht schalten kannst.
Ja, genau. Licht an, Licht aus.
Das darf ich nicht, da habe ich Verbot bekommen.
Was Big Bang Theory?
Nein, das Licht von extern schalten. Zu dem und Zwecken habe ich manchmal so hier und da das Licht zu Hause auf und ab getreten und meiner Frau nicht Bescheid gesagt. Also, da reagiert sie ein wenig unentspannt.
Wie gesagt, Technologie ist von Magie ab einem gewissen Grad nicht mehr zu unterscheiden.
muss ja dazu sagen, noch eine Harald-Geschichte. Ich habe jetzt auch die Sixlopan-Thermometer vom Harald bei mir zu Hause implementiert.
Und?
Habe ein Java-Binding dazu geschrieben und habe die bei mir in den Hausbus integriert. Und die mittlerweile finden all meine Bussysteme auch zusammen in einem klassischen Beispiel. Ich habe momentan nur einen Thermometer zu Testzwecken und der liegt bei mir im Obergeschoss am WC.
Du weißt, wie kalt es am Klo ist.
Richtig, weil meine Frau hat die Angewohnheit, dass sie das Fenster aufmacht. Am Fenster ist ein Air-Ocean-Fenstergriff, Funkfenstergriff, der mir sagt, wann das Fenster offen ist. Jetzt sagt mir der Thermometer, wie kalt es ist.
Ein Funkfenstergriff?
Also ein Kontaktfühler? Oder ein Fenstergriff, der erkennt, in welcher Stellung der Griff wirklich ist.
Das sendet er?
Und das sendet er, ja.
Und der ist auch Sixlopan-Fenster?
Nein, der ist Air-Ocean, ein anderer Bus.
Also du hast deine Klo-Fenstergriffe verbusst?
Nicht nur die Klo, ich habe viele Fenstergriffe verbusst. Zum Beispiel ein Terrassengriff, wenn die Terrasse offen ist, fahren die Rollläden nicht runter bei der Terrasse.
Okay, okay.
Macht Sinn, ne?
Cool, ja.
Und beim Klo-Fenstergriff oben war es eben, um zu wissen, ob es offen ist oder nicht. Und jetzt ist es soweit, wenn ich anwesend bin, das geht über KNX, wenn das Fenster offen ist über Air Ocean und wenn die Temperatur unter 20 Grad ist über Sixlopan, dann spricht mein Haus zu mir und sagt, dass am Klo kalt wird.
Wie sprichst du das?
Über Lautsprecher.
Text-to-Speech-Engine.
Über Text-to-Speech, ja. Hatte meine Schwiegermutter wieder mal da.
Es wird kalt.
Ja, kalt.
Wird kalt. Wie wird kalt, wie geht's Ihnen? Mit deinem Haus, ich
will. Es wird zu kalt. Ja.
Hast du zu so, kalt falls, für du, falls dein Leben mal verfilmt wird, was ich hoffe, ja, falls du da so eine eigene Sitcom kriegst, hast du da irgendeine Lavalampe, die so pulsiert, während dein Haus spricht, damit man das optisch zuordnen kann?
Nein,
und sein Kargo-Kult entsteht von Leuten, die.
Wir haben keine optischen Komponenten.
Schade.
Es spricht einfach.
Ja, gut so. Ich meine, wir haben gesehen bei Odyssey 2001, wo das hinführt, mit der Persönlichkeit. Lieber nicht im Haus eine Persönlichkeit geben.
Also nein, Persönlichkeit hat es nicht, aber es ist sehr praktikabel, weil wenn man dann aufs Klo geht, möchte man auch nicht gerade am Klo festfrieren.
Ja. Schlimm wäre es, wenn das Haus sich da nicht mehr rauslässt, weil es ihm zu kalt ist oder so. Wenn es die Tür da nicht mehr aufmacht.
Jetzt habe ich zu viel Terminator gesehen.
Ja, das ist so knurrige Gedanken. Mich würde es auch interessieren, wie viel Grad so von der Toilette hat, weil bei einer meiner Toiletten funktioniert der Heizkörper nicht. Seitdem das Herrn Polarkrug. Das würde mich echt mal, ja, mich würde das echt mal interessieren.
Das Scott-Klo.
Das Scott-Klo?
Wie hieß der andere? Atmundsen-Klo.
Ja, genau. Der Polarforscher.
Das Polar-Klo. Das Gott-Gedächtnis-Klo.
Das hätte ich jetzt, kommt mir vor.
Ja. Ich muss auch da und da eine Folge denken von dieser Serie Eureka. Das ist auch so ein Haus. Das
von der Sarah erzählt, genau.
Und nach dem hat auch der Harald sein Projekt genannt, Smart Sarah. Ne? Ah. Da ist dann auch das Haus, hat sein Bewusstsein.
Stimmt, der Harald hat es in einem Podcast auch empfohlen, die Serie. Diese Serie, wo diese
Wissenschaftler, wo immer was schief geht und so. Ist halt auch, dass das Haus kriegt und zu viel Bewusstsein und sperrt dann die Leute ein und schmollt mit ihnen und so.
Das ist wirklich nur Film, aber wo es Sinn macht, ist eben vorhandene Informationen da zu nutzen, um irgendwas zu triggern. Und das Sinnvollste ist nochmal, wenn es spricht. Es sind dann auch andere Banalitäten einfach, weil die Lautsprecher haben wir jetzt erst vor 2 Wochen
angeschlossen. Also das würde mich jetzt mal interessieren. Das
ist eine furchtbare Implementierung von einer Text-to-Speech-Stimme. Kann auch nur Englisch.
Aber du könntest du theoretisch gewisse Sätze selber aufnehmen oder Schauspielerinnen aufnehmen lassen?
Naja, musst du nicht unbedingt. Du könntest zum Beispiel Google Translate nehmen, da gibt es auch eine API dazu und einen HTTP-Request dorthin schicken würde auch gehen, die haben eine bessere. Aber ich wollte eigentlich den Ansatz gehen, gewisse Dinge, also vielleicht mache ich das noch für unkritische Dinge. Aber zum Beispiel kritische Dinge, zum Beispiel Alarmanlage oder sowas, sollte einfach unabhängig vom Internet gehen.
Und die Adolf-Hitler-Stimme dann so.
Aus muss so sein! Hast du nicht schon gehört?
Und wie reagieren deine Kinder auf die Stimme, wenn das Haus redet? Ich meine,
das ist im Moment dann egal.
Also,
er freut sich immer, wenn es spricht oder wenn er irgendwas sagt. Das ist aber sonst, das ist. Der ist jetzt 20 Monate, muss ich dazu sagen.
Okay.
Und er wächst auf damit. Das ist für ihn nichts.
Okay.
Großartig ist. Er freut sich auch immer über das Display im Wohnzimmer, über das Touch-Display im Wohnzimmer.
Kann er schon selber
interagieren? Nein, das ist damit, zu weit weg. Aber er freut sich immer, weil es ist ein Webbrowser, der im Kiosk gemotert läuft. Das ist ein Chromium. Und er freut sich immer, wenn er drüber fährt und alles ist orange markiert unter Linux.
Ja, das ist ein Ubuntu.
Ja, das ist dann 20 Monate.
Ah. Freut sich schon über Linux. Nicht schlecht.
Ja.
Sagen wir, man greift es an, es wird bunt und so natürlich.
Ja, er markiert dann immer den ganzen Bildschirm, weil er einfach irgendwie unbeholfen drauf tapst und dann freut er sich, dass orange ist.
Genau, Angst, Selektion.
Aber ich glaube, da könntest du richtig Psychologenteams deinen Sohn beobachten lassen, dass sich einer
der ersten Kinder
Naja, noch. Aber wie wird das, wenn er in die Schule geht und die Kinder reden so miteinander und sagen, mein bester Freund ist mein Hund, mein bester Freund ist mein Nachbar, mein bester Freund ist mein nicht existierendes Stofftier, mein bester Freund ist mein Haus, ich rede immer mit ihm. Sticht er von alle anderen aus.
Ja, mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Nein, interessant war eben einfach, das zu integrieren wieder mal und noch mehr Informationen zu erhalten.
Cool, aber es ist ein gutes Beispiel, wo du verschiedene Bussysteme, wie du sagst, verschiedene Informationen, die vorhanden sind, auf unterschiedlichen Systemen eigentlich zusammenführst mit den
eigenen Partien. Der Hintergrund war der, jeder sagt Bussystem und Gottes Willen ist das teuer. Ja, natürlich, wenn du KNX nimmst für alles und jedes, das ist nochmal eines der teureren Bussysteme. Wenn ich damit meine Audiosysteme steuern will, dann wird es wirklich, wirklich, wirklich teurer. Aber wenn ich einfach immer von jedem Bussystem, und deren gibt es viele, das günstigste nehme, dann bleibt es im moderaten Rahmen.
Genau, und für Temperatursteuerung reicht es, wenn ich es per Sixlopan einfach nur kurz abfrage, wenn ich es irgendwie integrieren kann.
Das sind auch Funksensoren in Ordnung.
Ja.
Das ist nichts Zeitkritisches.
Jetzt eine Minute später sagt, wie warm es ist.
So radikal sinkt die Temperatur im Regelfall nicht ab.
So, da.
Was nutzen wir unseren zweiten Gast aus, solange wir ihn noch haben?
Stimmt, das wird ja nicht mal allzu lang sein, oder?
Das ist eine
lange
Runde.
Also, halt an. Felix, kannst du uns interessante Geschichten erzählen? Warum wird man Sozialarbeiter? Also wenn man nicht gezwungen wird oder und schon vorher einen Beruf hat und so.
Warum man Sozialarbeiter wird? Also ein Grund ist, glaube ich, dass ich mich gerne mit Menschen auseinandersetze und versuche, deren Innenleben zu verstehen. Aber vielleicht auch ein bisschen aus dem Mangel des Verständnisses für die Welt an sich. Also es ging eigentlich, um kurz auszuholen, ging es eigentlich früher so los. Ich war immer ein bisschen auf der Suche, wohin mit mir selbst. Und da hatte ganz klassisch mal BWL angefangen und hatte mich mehr in den Bars rumgetrieben und im Nachtleben und war viel mit BWLern zusammen, wo sie gar nicht so mein Menschenschlag waren. Aber ständig traf ich spät nachts auf die BWLer, die sich dann immer gesagt haben, du Felix, ich sag dir jetzt mal was, aber das bleibt jetzt unter uns, sag's bitte nicht weiter. Und das waren dann halt immer sehr persönliche Sachen, familiär oder Schicksalsschläge oder und ich hatte anscheinend immer eine ganz gute Ader, Leuten zuzuhören und zu fragen, wie es ihnen geht und was ihre Motivation fürs Leben ist und wie sie es selber zu, wie sie es selber konstituieren. Eigentlich aus der Eigenmotivation, aus der ganz egoistischen, um mein eigenes Leben besser zu verstehen. Ja. das hat dann aber letzten Endes auch zum Beruf ergeben, also zum Journalisten und da, wo ich dann immer viele Interviews geführt habe. Und das ist eigentlich eine Fortführung des Journalismus, also eigentlich der Sozialbereich, muss man sagen. Das war eigentlich das beste Praktikum war der Journalismus fürs Pädagogische, für einen Sozialarbeiterjob, weil ich mit Kindern, die so 11, 10 sind, arbeiten, die aus aus dem Prekariat, sagt man dazu, also sehr einfachen Verhältnissen. Also da kommt ökonomische Grenzen dazu, da kommt Alkohol dazu, da kommt Lebenserfahrung einfach dazu, Bildung, alles auf einem sehr geringen Status. Und da versuche ich die Kids eben, bevor sie eben aus den Familien rausgenommen werden, vorher so eine Struktur zu verabreichen oder ihnen dahin zu führen, dass sie selbst ihr Leben gestalten können und mit positiven Erlebnissen gepusht werden, dass sie auf erfolgreich wäre jetzt übertrieben, aber für sich erfolgreich, also erfolgreich ist immer ein Relativ, aber für sich, wo sie herkommen, erfolgreichen Weg eben gehen können. Genau. Und wir haben da anscheinend ganz gut, das sind so 11 Jahre alt, 10 Jahre. Ich habe so ein paar Kids, die sind in der 4. Klasse, einen in der Mittelschule und mit denen treffe ich mich regelmäßig und da gibt's klassische Nachhilfe, aber auch einfach nur Ordnen von Heften und Schuranzen und dass man da die Tasche richtig immer hat. Und
also du machst eigentlich Erziehungsarbeit.
Strukturarbeit, kann man sagen, genau, ja. Dann gibt es aber auch Gespräche, wie es ihm ging und was er gefühlt hat heute mit der Lehrer und so weiter. Also das sind dann inhaltliche Gespräche. Und dann gibt es aber auch aktive Erlebnispädagogik, dass man mal zusammen auf den Berg geht und Jause zusammen packt und den Ranzen und dann zusammen raufgeht und sich gegenseitig hält und in die Natur heraus oder Walderlebnisspaziergänge und Sachen zusammen sammelt und schaut dann im Internet, was, da sind wir jetzt mal wieder bei dem Internet, ist auch schön, dann schaut, was das eigentlich genau ist. Ja,
du machst
was.
Das auf deinem Handy?
Dann nutzt man wirklich was, einen Laptop oder so, ja, genau. Ja. Und ich habe irgendwie mit den Kids irgendwie ganz gute Verbindung, weil ich mich da auf ihre Welt eigentlich irgendwie drauf einlasse, ohne jetzt von oben herab zu wirken. Man braucht aber trotzdem eine klare Kante, also man muss denen schon sagen, das geht und das geht nicht. Das muss man immer sagen. Ich meine, das weißt du als Papa wahrscheinlich genauso. Das kommt oder kommt noch ein bisschen mit 20 Monaten flissen früh, aber das kommt noch, dass man kann nicht alles durchgehen lassen. Also man muss dann schon, man lernt auch viel über sich selber, dass man dann manchmal arschiger ist, als man sich das eigentlich jemals vorstellen wollte oder in eine Rolle schlüpft, die man eigentlich selber für sich so hier wie am Stammtisch gar nicht unbedingt zutrauen würde, ja, genau. Ja. Habt ihr schon Erfahrung mit Kindern und pädagogischen Hintergrund oder gibt es hier nur einen Daddy am Tisch?
Nein. Du bist unser einziger Daddy derzeit, ne?
Ja. Nein, ja, nur Onkel ist ja die dankbarste Rolle irgendwie. Der kann ja, ja alles genau durchgehen lassen, ja, und kann man, ist das alles Beste, was man ausfassen kann.
Lieblingssachen bei der
genau. Natürlich darfst du das. Tschüss, Eltern. Werdet mal fertig mit meinem Regelbruch. Nicht durchgehen hab lassen.
Aber was mich jetzt interessieren würde, weil bei den ihr am Tisch sitzen, und das ist ja ein Technik-Stammtisch, inwieweit man denn Technik schon frühzeitig bei Kids, ab welchem Alter man das fördert und fordert und beziehungsweise auch vielleicht reglementiert und limitiert. Also du hast vorhin schon gesagt, dein Kleiner streicht schon über Touchpads.
Er darf es aber nicht. Das Handy ist für ihn tabu, Tablets sind tabu, Tastatur, er hat seine eigene Tastatur, eine alte Wireless-Tastatur. Einfach, weil sie in ein Alter kommen, wo sie alles nachahmen. Und ich arbeite sehr viel von zu Hause. Und er sieht einfach, dass ich auf der Tastatur arbeite und da habe ich meine eigene. Aber meine technischen Sachen sind tabu, genauso Fernbedienung, Fernseher. Das ist aber in Ordnung. Das sind harte Grenzen, die darf er nicht und das ist auch so. Er probiert es zwar immer wieder, aber ein klares Nein und das reicht auch schon.
Mit welchem Hintergrund, warum nein?
Weil es teuer ist, wenn er es runterschmeißt, die Tastatur.
Also das ist kein pädagogischer Hintergrund, sondern ein Sicherheitsaspekt.
Eigentlich ein Sicherheitsaspekt und vor allem er weiß sowieso nicht, was man damit tut.
Aber später dann, wenn es in ein Alter kommt, wo Internet ein Thema wird zum Beispiel, ab wann gibt man jemanden, also ich selber wüsste es nicht, wie ich das richtig handhaben will.
Stichwort Medienkompetenz.
Medienkompetenz, genau.
Ja, das ist für mich auch ein Punkt, wo ich mir als Vater große Gedanken mache und eigentlich bis jetzt dato noch auf keinen grünen Zweig gekommen bin, wie man das Internet als solches reglementiert. Zu Hause kannst du Firewalls einrichten, bis du alt wirst. Der Kleine wird dann irgendwann einmal ein Smartphone haben, ein iPhone. Das ist einfach aufgrund dessen so, dass es einen Gruppenzwang gibt in der Schule. Ja. Wenn du das nicht hast, dann wirst du gemobbt. Das heißt, früher oder später wird das haben. Und damit gibst du diese ganze Kontrolle über das Internet aus der Hand. Du kannst ihm damit nicht mehr reglementieren. Ja, das geht nicht. Aller Facebook und das Ganze. Und ja. Ich befürchte ja, dass Jugendliche und Kinder irgendwo in diesem Alter zwischen 8 und 15 Jahren noch nicht so weit entwickelt sind, dass sie wissen, was sie tun.
Also ich darf da kurz einwerfen, also weil ich ja den regelmäßig da mit der Fitnessklasse
gedacht.
Genau, das ist also ich. Also es ist erstmal Internetverbot, also nicht Internetverbot, der Handyverbot ist an der Schule, nicht in der Uni, an der Schule. Aber was, weil du es gerade ansprichst, diesen unkontrollierten Zugang, also von zu Hause haben sie es anscheinend, weil die Eltern da überfordert sind, ständig am Rechner zu sitzen und zu schauen, was die Kinder da machen. Es ist echt, ich bin ziemlich schockiert, also kriegst du, die kommen, also ich bin so der Kumpel-Typ für sie, ich bin der Sozialpädagoge natürlich und nicht direkt der Lehrer, also deswegen sprechen wir da so relativ filterfrei. Und dann kommen die dann zu mir und sagen, ach Felix, was hältst du denn von ins Arschloch bumsen? Und Anus bumsen. Also so genau in dem, ich rede jetzt eins zu eins, so, die wissen zwar nicht genau immer, was es heißt, und ich sag dann einfach ganz klar, das gehört hier nicht hierher. Das geht dich jetzt nicht an, darüber will ich jetzt auch nichts wissen, das gehört hier nicht hierher. Aber sie haben es anscheinend schon gehört oder gesehen, und durch den unkontrollierten Internetzugang, ja. Also für mich da eben in der konkreten Sozialarbeit die Technik, also die Internettechnik und auch der Smartphone in dem Sinne, das Endgerät, also wo auch immer sie es dann noch benutzen können, beim Smartphone ja noch viel weniger kontrollierbar als jetzt beim Rechner.
Vor allem auch die Kinder oft schon mehr Kompetenz haben in Technologie als die Eltern. Also in manchen Bereichen, dass die Kinder das Internet einrichten mit 12 Jahren, wissen es besser als der Papa. Mhm. Und dann soll der Papa irgendwie jetzt Internetfilter einrichten.
Du kannst es ja nicht, du hast einfach zu viele Kanäle. Und wenn das bei dir nicht macht, macht es beim Nachbarn.
Ich würde sagen, früher ging es vielleicht noch, hast du nur zu Hause deinen einzelnen PC gehabt. Jetzt hast du 1000 Devices, die überall und in 10 Jahren vielleicht noch mehr. Also das überall ein mobiles Internet, und das ist einfach, technisch kann man es nicht eingrenzen. Mhm. Und wie geht denn das richtig an? Also wie du sagst, Medienkompetenz, wie den Kindern lernen, was bedeutet eigentlich im Netz, und dass man nicht alles da ernst nehmen darf und soll, und dass es da auch Dinge gibt, die gefährlich sind.
Aber das mit der Pornografie ist halt eine Sache, die, ja, ist nicht schön, aber ist jetzt auch nicht so narrisch schlimm, wenn Sie sich Pornos anschauen. Wo ich mir hier mehr Gedanken mache, ist der ganze Nationalsozialismus und Wiederbetätigung, gerade in einer Phase, wo Persönlichkeitsbildung stattfindet, wo man sowieso mit der ganzen Welt auf Kriegsfuß steht. Jeder kennt das von uns, wir haben es alle durchgemacht. Und du musst dann nur auf ein offenes Ohr treffen von irgendeinem Neonazi, der dazuhört, der sich als großer Bruder ausgibt und schon bist auf der falschen Schiene. Mhm. Und das ist eigentlich das, was man mehr Gedanken macht.
Kommunikation, wenn du mit jemandem in Kommunikation trittst, dass du da nicht, weißt du nicht, ist der jetzt wirklich dein Freund oder ist er so vertrauenswürdig? Er hört zu, er hat ein offenes Ohr, wie du sagst, das ist, darauf spricht man an.
Bei dir ist das du als Person, als Sozialarbeiter, wo man sich mehr oder weniger darauf verlassen kann, dass du keine bösen Gedanken verfolgst, aber wenn du nicht da bist, dann ist es immer irgendjemand anderer. Entweder ist es ein großer Bruder, ist es der gute Freund ums Eck, oder es ist halt irgendjemand im Internet. Mhm. Und das ist das, wo ich mir wirklich Gedanken mache. Du kannst als Elternteil wahrscheinlich versuchen, als Kumpel rüberzukommen, aber du bist immer der Böse. Mhm. Weil du musst einfach die harten Grenzen ziehen und du musst auch immer irgendwann mal Nein sagen. Und wie gesagt, wir haben es alle durchgemacht, ich kann mich noch an meine Jugend erinnern, in der Pubertät steht man mit den Eltern aufs Kriegsfuß. Das funktioniert einfach nicht.
Also ich habe halt den Eindruck, dass jetzt der Technikfortschritt schon viel weiter fortgeschritten ist als die Medienkompetenz, von der wir reden. Also sprich dann die Implementierung in Schulen. Also die Lehrerinnen, muss ich sagen, sind komplett überfordert, ja. Also die haben jetzt da wissen die Kids mit 10 Jahren mehr als die Lehrer teilweise, ja.
Das ist einfach ein riesiger Lernprozess, der jetzt startet. Ich meine, man muss sich vor Augen halten, wir sind so eine Grenzgeneration, die letzte so, die nicht-digitale Zeit noch mitbekommen haben, und das ist jetzt in den letzten 15 Jahren total abgegangen. Mhm. Also wie man das machen kann, also jetzt haben wir schon mal was man ausschließen kann. Filtern funktioniert nicht, irgendwie kommen die Kids auf jeden Fall ins Netz an. Jetzt ist die Frage, wie führt man sie auf einen gesunden Zugang irgendwie zur Technik an? Ich meine, es gibt irgendwie so die Strategie von manchen Eltern, die man beobachten kann, so komplett irgendwie so kein Fernsehen, kein Internet oder so,
genau.
Ob das auf Dauer das nicht kontraproduktiv ist und ob sie das nicht dann versuchen, irgendwie so doppelt und dreifach nachzuholen. Ich glaube, du kannst es nicht mehr verbieten.
Ja.
Weil wie gesagt, dir wird früher oder später irgendwann einmal irgendein iPhone oder irgendein in der Zeit ein adäquates Gerät haben. Das muss einfach so sein, aufgrund des Gruppendrucks.
Ja.
Du willst ja dein Kind auch nicht, dass es dann gemobbt wird in der Schule. Haha, der hat kein iPhone. Das ist es ja jetzt schon in den Schulen. Das bei einem Arbeitskollegen, die Tochter hat jetzt unbedingt ein iPhone haben wollen. Sie weiß zwar nicht, was sie tut damit, sie telefoniert nur, unter Anführungszeichen. Also eigentlich der vollkommene Overkill, dass man sich dafür ein iPhone nimmt. Das stand zur Diskussion, Android oder iPhone. Nein, iPhone ist cooler.
Du sprichst jetzt einen anderen Aspekt an, das ist nämlich der Technikstatus als Statussymbol. Ja. Genau, da geht es gar nicht um Fortschritt, sondern geht es um Status.
Oder, keine Ahnung, Adidas Schuhe, jetzt sind es halt iPhones. Und damit kannst du halt einfach den Internetzugriff auch nicht mehr kontrollieren oder reglementieren.
Das ist halt auch die Frage, ob dann da jede Familie oder mitmachen muss, da die letzten Endgeräte den Trend mitmachen zu müssen, nur weil es jetzt Coolheitsaspekt ist. Also so den Hilfiger-Pullover-Aspekt bei deinem Kind durchsetzen. Ich kaufe dir den Hilfiger, damit du cool in der Klasse ankommst. Deswegen kaufe ich dir jetzt auch ein iPhone, also den, das ist iPhone, ja.
Muss jeder für sich ausmachen, ja. Natürlich. Es gibt natürlich finanzielle Rahmen, aber ich glaube, es wird hier zunehmend kritischer. Das
muss uncool sein, aber ich denke,
das ist halt das, das kannst du dann machen in deinem Alter, Entschuldigung, dass ich jetzt sage, du bist persönlich gefestigt in einer Zeit, wo die Persönlichkeitsbildung stattfindet, wo du eigentlich auf die Anerkennung von anderen angewiesen bist, aller Pubertät und alles. Dann willst du deinem Kind das eigentlich nicht antun.
Ich denke mir nur, die Freunde, die satt, weil es einen richtigen Pullover hat, werden später nicht viel wert sein. Ne? Das muss dem Kind auch mit tun können.
Ja, das ist halt schwierig. Du kannst deine Schulkollegen nicht aussuchen. Wenn deine Schulkollegen nicht permanent mobben, siehe die, Amanda Todd.
Ja, der jetzt aktuelle Fall.
Ja, Amanda Todd mit dem Cybermobbing. Das ist eine Amerikanerin, die sich die erfolgreich selber umgebracht hat, weil sie einfach von ihren Schülern gemobbt wurde. Schon mindestens, ich glaube, dreimal oder viermal hat sie die Schule gewechselt, aber aufgrund von Facebook haben sie ihre damaligen Freunde immer wieder nachverfolgt und Gerüchte und das ganze Mobbing. Das war eben genau diese Geschichte mit, weil ich das kurz mal nacherzählen darf, sie war 13, hat zum Chatten begonnen, Internet war neu, keine Ahnung, was sie tut, hat mit irgendjemandem gechattet, angeblich ein älterer Herr, und der hat sie dazu gebracht, war alleine zu Hause, hat sie dazu gebracht, vor der Webcam ihr Oberteil zu entblößen, mit 13. Oh, sie hat sich nicht viel dabei gedacht, was sie da tut, hat das gemacht, und der hat ein Foto, oder hat ihm dann ein Foto geschickt von der Webcam, und dieses Foto hat sie dann weiter und weiter und weiter verfolgt, und das war dann das riesengroße Mobbing-Gegenstand in der Schule, hat dann eine eigene Seite gegeben, und das hat dann im Endeffekt dazu geführt, sie haben dann öfters mal die Schule gewechselt, Depressionen, Drogen mit, sie hat sich dann auch selber die Pulsadern ein paar Mal aufgeschnitten, und im Endeffekt hat sie sich dann, bevor sie sich umgebracht hat, deswegen war das ein riesen Skandal, oder Skandal in Anführungszeichen, das einfach publik geworden ist, hat sie ein YouTube-Video gepostet, wo sie ihre Geschichte erzählt, immer so auf Karten geschrieben, und die Karten gibt sie dann immer weg, und jetzt erzählt sie ihre Geschichte, und zwei Tage später oder drei Tage später hat sie sich dann erfolgreich umgebracht. Und das hat halt dann in Amerika auch, dann hat sich der Obama bemüßigt gefühlt, dazu was zu sagen. Und das hat halt diese ganze Geschichte mit Cybermobbing so richtig ins Rollen gebracht. Und auch die deutschen großen oder mittelgroßen Podcasts haben sich alle auf einmal damit beschäftigt, um dieses Cybermobbing. Und das sind einfach das, was ich vorher gesagt habe. Du postest irgendwas in einem Alter, wo du vollkommen naiv bist, die Welt für dich rosarot ist und nur aus Ponys besteht. Postest du irgendwas, ohne zu wissen, was das für Konsequenzen hat. Dass das vielleicht, okay, in 10 Jahren vielleicht ein zukünftiger Boss sieht, an das denkst du noch gar nicht, aber was das für dich als Auswirkung hat. Ein dämliches Foto von einem Mädel, das oben ohne ist, was du denkst, mein Gott, gehst ins nächste, am nächsten Strand, siehst 10 Leute oben ohne, das ist wurscht.
In den USA nicht.
In den USA nicht, aber trotzdem. Das ist für Kinder und für Jugendliche ist das ein enormer Gegenstand zum Mobbing. Das ist, also für mich, ich denke darüber nach, wie das so in Zukunft werden wird. Okay, ich habe am Wurm, da ist das vielleicht nicht ganz so kritisch, aber das ist genau dieses offene Ohr, was ich vorher gesagt habe. Der hat halt irgendjemanden zum Reden gesucht, hat irgendjemanden gefunden, einen vermeintlich guten Freund, und schon ist passiert.
Ich denke, man, genau wie du sagst, dass man dieses Wissen, das ich jetzt einmal belanglos geschickt habe, dass das ein einziges Mal aufs Händen klicken mein ganzes Leben verändern kann, dass man kann nur versuchen, glaube ich, diese Bedeutsamkeit zu vermitteln und sagen, dass nichts einfach, also dass man einfach diese Achtsamkeit mit auf den Weg gibt.
Selbstreflexion eigentlich.
Dass man den Kindern quasi versucht nahezubringen, vorsichtig damit um. Ich weiß nicht, wie gut das geht, in welchem Alter.
Und genau das, ich glaube, diesen Lernprozess stecken wir einfach gerade. Es ist jetzt einfach diese Wertigkeiten noch überhaupt nicht austariert. Und es gibt wahrscheinlich kein Patentrezept, sondern erstens, du kannst es nicht verhindern, zweitens, deal with it. Irgendwie so als Elternteil. Es gibt halt keine Patentlösung, also irgendwie sie zu versuchen zu begleiten und da die Wertigkeiten irgendwie richtig zu stellen, wenn man das Gefühl hat, dass da irgendwas schief läuft.
Ich meine, früher hatten wir es leicht, weil wir haben alle vielleicht irgendwo eine Peinlichkeit gemacht, ja, und die uns vielleicht verfolgt hätte, aber es haben zwei Leute gesehen und die haben sich übermorgen vergessen und
genau. Heute und vielleicht muss die Peinlichkeit in der Weltöffentlichkeit ein Wurster werden. Es gibt ja auch dieses Theorem, dass irgendwie so, weil ja gewisse Leute dann nicht angestellt werden, irgendwie, weil irgendwie die Partyfotos im Internet sind, dass irgendwie jeder die Partyfotos ins Internet stellen sollte und so eine Waffengleichheit irgendwie herrscht, so dass dieses Ganze nicht mehr so ernst genommen wird. Das ist da, darin liegt halt irgendwie der gesellschaftliche Lernaufwand.
Ja, aber das Problem ist meines Erachtens eher das, wie du vorher gesagt hast, die Lehrer sind einfach
sagen wir es beim Wort, veraltet. Sie gehen nicht mit der Zeit und war bei der Amanda Todd wahrscheinlich nicht anders. Die war 13. Kein Mensch hat sich da die Mühe gemacht, mit einer 13-Jährigen zu reden. Na, das ist noch viel zu früh. Das kommt erst. Ja, es war halt nicht zu früh. Und ich bin der Meinung, ohne es jetzt zu wissen oder belegen zu können, dass 13 oder alles ab 10 eigentlich schon heftigst aktiv im Internet ist. Hm. Und da ist meines Erachtens auch schon, wäre es schon Zeit, darüber zu reden.
Gut, die Frage ist halt, was hat das Internet für einen Status bei Kindern, ja? Und was soll es haben? Also ist es wie Fernsehen als früher so der Einkanal-Sender, Empfänger-Status, wo man dann gesagt hat, na gut, das ist jetzt ein Unterhaltungs- und Information und Bildung auch. Ab einem bestimmten Alter fängt dann die Bildung an. Vorher ist es nur Unterhaltung und dann ist es aber für ein bestimmtes Alter ist es schlecht. Also setzt das Kind nicht vor den Fernseher. Ab 6 dann, wenn es bestimmte Kinderkanäle gibt, darf es dann sehen. Geht man da beim Internet genauso um? Also sagt man dann, okay, wie ihr vorhin schon gesagt habt, setzt man dann Filter, die dürfen nur bestimmte Seiten an und geht es dann nur um Bildung? Oder ist das Internet dann auch für Kinder und auch fürs Entertainment da? Oder ganz grob gesagt, geht es auch ohne und ich brauche es erst als Teenager zum Beispiel. Als,
Da sieht man, dass du kein technikaffiner Typ bist. Ist das Internet nur für Bildung? Also wenn ich jetzt bei mir speziell zu Hause spreche, das Internet ist einfach allgegenwärtig. Das ist so, wie wenn du sagst, wie lange bist du online? Ich bin am Tag 72 Stunden mindestens online. Naja, sicher 24 Stunden mit dem Handy, 24 Stunden ist mein Haus online, 24 Stunden ist mein PC online. Man ist einfach permanent online und du kannst das nimmer mehr abdrehen. Es ist einfach wie ein Fernseher, der rund um die Uhr läuft und zwar mit 100 Kanälen. Du kannst das nicht irgendwie reglementieren. Du darfst nur von, keine Ahnung, 2 bis 4 Internet benutzen. Macht meines Erachtens auch nicht Sinn. Frage ist eher, wie kriege ich mein Kind dazu, dass es weiß, was es tut?
Ja. Also das ist die einzige Lösung.
Ja, also wenn du sagst, das wird dein Beispiel da mit dem Analverkehr, ist wirklich für mich eines der kleineren Probleme.
Mhm. Weil das jetzt so schön aufgelegt ist, es gibt so Machinima Videos auf YouTube, also wo sie einfach so aus World of Warcraft so Figuren was tanzen lassen und dazu singen, da freuen sie immer, der Internet ist vor Porn.
Und für Katzen. Und für Katzenvideos.
Ich glaube, das ganze Internet, ganze Internet-Thematik ist so, wie zu unserer Zeit damals Bravo war. Nicht, dass ich das viel gelesen hätte, aber der Aufbau von Bravo ist einfach so gemacht, dass sie für jede Altersgruppe was dabei ist. Und das ist beim Internet genauso.
Wenn man aktuell ist, glaube ich, Facebook so sehr, dass es was so bei Schülern, glaube ich, oder auch schon bei Jungen, man darf, glaube ich, offiziell
ab 13 darfst du offiziell, aber ja, viele Eltern tun ja für ihre Säuglinge schon Profile anlegen. Ja,
und,
so, ne?
Und die Kommunikation, also ich bekomme es mit, wenn meine Freundin ist ja Lehrerin und sie ist auch interessant zu hören, wie gehst du als Lehrer damit um, wenn du von deinen Schülern Freundschaftsanfragen bekommst. Mhm. Und die älteren Kollegen, die wissen überhaupt gar nicht, oder haben gar kein Facebook-Profil. Wenn du es besser angehst, kannst du eine eigene Gruppe einrichten, wo du deinen speziellen Profilansicht quasi für deine Schüler hast und dann kann man es auch positiv nutzen, weil du dann direkter in Kontakt bist, weil die kommunizieren dich dann eher, wenn es ein Problem gibt oder irgendwo Angst vor der Schularbeit oder so. Mhm. Aber das ist wieder, das ist bei jüngeren Lehrern halt dann eher der Fall. Aber so also, Dinge wie, die, wer nicht auf Facebook ist, ist uncool, dass die und die gegenseitig liken. Wenn ich dich like, dann likest du mich auch. Und so Dinge sind so Spielereien, das sind halt einfach, das ist, man hat früher andere Sachen, was, und wenn du jetzt nicht auf Facebook bist, bist du wirklich uncool wahrscheinlich heutzutage. Also keine Ahnung, das wird mal vorigen Probleme.
Ich glaube, ich kann da ein bisschen was einfließen lassen, weil ich arbeite ja viel mit Kindern mit Programmierkursen und ich sehe beides. Also ich sehe Kinder, die noch gar nicht bei Facebook sein dürften, aber schon bei Facebook sind, weil der Papa hat eben seit der 9 ist das Profil eingerichtet und so und ganz deppert. Und ich sehe aber auch welche, die bewusst nicht bei Facebook sind, wobei ich halt annehme, das ist oft eher die Entscheidung der Eltern, dass sie sagen, du brauchst Facebook nicht und der verinnerlicht das dann und sagt, nein, ich brauche das nicht und mach's nicht. Und was ich aber sehr merke, ist, dass wenn du versuchst, jetzt mit Jugendlichen eine Kommunikation per E-Mail aufzubauen, weil ich habe zum Beispiel Updates, wenn ich irgendwo von einem Programmierwettbewerb weiß, durch so ein E-Mail-Newsletter rausschicken, das sollen dann alle meine Kunden und Ex-Kunden kriegen, dann ist das sehr schwierig, weil Kinder bis zu einem gewissen Alter, ich muss leider sagen, bis Anfang 20 habe ich das zum Teil gehabt bei meinen Kursen, einfach nicht wirklich mit E-Mail arbeiten. Sie wissen zwar, wie es geht, aber sie sagen dann, ja, da habe ich mir einen Account angelegt, ich habe das Passwort vergessen, ist ja wurscht, ich lege mir einen neuen Account an und schreibe da dann wieder eine E-Mail. aber sie checken nicht, dass E-Mail etwas ist, was sozusagen dir gehört, was du auch täglich lesen solltest. Mhm. Ne? Sie, und machen ihren Kommunikationsbedarf, den sie haben, dann eher in einem so sozialen Netzwerk, jetzt wie Facebook oder in, früher waren es irgendwelche Chat-Systeme. Also ich tue mir immer sehr schwer, da mit Jugendlichen per E-Mail zu kommunizieren. Und ich denke, es ist eine Technik, eine Kulturtechnik, die derzeit eher erst mit dem Berufsleben wirklich kommt. Weil du bist als Schüler nicht wirklich gezwungen, eine E-Mail täglich anzuschauen. Das
stimmt, in der Arbeit auf jeden Fall.
In der Arbeit bist du und du hast dann auch irgendwann auch Interessen und Arbeitskollegen, wo du einfach per E-Mail kommunizierst. Das ist
eine Persistenz, dass du die Nachrichten hast zum Abarbeiten, Antworten,
oder CC, Sachen. Oder hast du überhaupt ein Attachment zum Mitzuschicken, was nicht nur ein dämliches Foto ist wie bei Facebook. Aber als 13-Jähriger, der kommt mit der Facebook-Message besser zurecht, ne? Da ist das Foto dabei.
Ich würde aber sagen, vielleicht ist ein anderer Punkt, geht darüber zu hören, und sieht von hinaus. Aber es zeigt auch ein bisschen, dass E-Mail nicht so das optimale Kommunikationsmittel ist. Weil zu
wenig deswegen kommt ist. Jetzt die Google Wave.
Genau, das war die Idee, warum
das war schon länger
her. Nein, das ist total die Zukunft.
Sie wird wiederkommen, Leute.
Das war
wirklich
Re-Wave.
Aber
das ist jetzt die
Retro-Meldung. Da darf ich mich ausklinken bei Google Wave, weil ich weiß jetzt nicht, was Google Wave ist. Es ist unheimlich spannend. Ich höre es mir dann an.
Können wir schon erzählen, aber das geht anderen auch so. Es war von Google angedacht als die neue E-Mail 2.0, also alles besser und toller und so, und ist dann aber gefailt oder gefloppt.
Ja.
Und die Restel davon sind dann irgendwie in Google Plus aufgegangen, beziehungsweise geopen-sourced.
Es ist ja bei immer Open Source. Ja. Das war ja gedacht, dass so wie E-Mail ein offenes Protokoll zu werden. Sie wollten das nicht irgendwie eine geschlossene Plattform wie Facebook machen, sondern ein offenes Protokoll. Das heißt, alle Nachteile von E-Mail quasi daraus lernen und das besser machen. Aber nur, das ist halt sehr, sehr schwierig, da große Player zu bewegen im Netz, und das hat halt nicht funktioniert. Aber das, die Idee war halt wirklich Echtzeitkommunikation wie Chat und E-Mail-Kommunikation zu vereinen. Du kannst wirklich in Echtzeit schreiben, siehst, wenn du es möchtest, also nur wenn du möchtest, siehst, kann dein Gesprächspartner dich wirklich die einzelnen Buchstaben tippen sehen.
Wie schlecht du schreiben kannst.
Fotos dabei gehabt, wie bei Facebook.
Du kannst alles hinein, deine, kannst in diese Wave, also in diese Nachrichten, alle möglichen Dateien hinein integrieren, die also direkt Bilder, Audio, Video.
Du siehst schon an dieser Erklärung.
Ja, es ist
too much.
Aber ist jetzt das klassische E-Mail-Konto, was, also.
Ich darf trotzdem unterbrechen, weil ich muss los. Ich bin noch auf dem haptischen oder Real Life 1.0 Konzert noch.
Ja. Ich
zahle noch für Musik, genau. Konzert. Okay. Danke, dass ihr mich hier habt ertragen.
Ja, klar, gerne. Ja,
danke.
Gerne. Immer wieder.
Viel Spaß.
Ja, mach's gut. Ja, viel Spaß im Konzert,
danke. Felix. Danke, tschüss.
Ciao. Ciao, servus. Ciao. Bis später.
Bis später, ja. Ja, so, jetzt war jetzt wieder weit ausgeholt, aber die...
So war das mit der Google Wave.
Super, alles klar. Abschiede. Das Thema, dass E-Mail die Kommunikation so unabhängig, also dass man nicht so den Fluss hat. Also, wenn ich eine klassische Inbox habe mit vielen Nachrichten, und ich habe hier eine E-Mail, und die E-Mail, auf die ich mich beziehe, ist entweder unten drunter eingerückt mit furchtbarsten Einrückzeichen oder irgendwo 20, 40 Zeilen unterhalb in meinen Inbox, und ich habe keinen Zusammenhang. Und es gibt so die Thread-Ansicht, aber das ist nicht Standard.
Das ist nicht Standard.
Und manchmal fehlt auch die Google. Das macht der Client, mache Mailprogramm, mache es besser, mache es schlechter. Gmail hat dann die eigene Lösung.
Genau. Das Gmail geht auch furchtbar in die Hose manchmal.
Wenn du das Subject änderst oder wenn du zwei Leute zurückschreiben auf dieselbe Nachricht, dann wird die Sache schon extrem problematisch.
Weil es gibt schon im Header, glaube ich, so Reference-IDs, wo man sich auf andere Mails beziehen kann, aber es ist halt, ja, ich verstehe, warum sowas wie Facebook ist geschlossen. Sie haben ja keinen Standard oder keine Kompatibilität mit älteren Systemen. Die haben einfach was Neues geschaffen. Das ist in sich geschlossen. Das ist schön,
ja, aber zusammen. Die sind ja noch schlechter als E-Mail, weil der hat ja Null-Threading beim Facebook.
Aber du hast die Kommunikation in einem Stück. Die vorherige Nachricht, die vorherige Nachricht. Ich kann zurücklesen.
Ja.
Ich kann jemanden hinzufügen und der sieht sofort die alte History.
Ich glaube, der eigentliche Knackpunkt, warum Facebook so boomt oder beziehungsweise Social Networks im Vergleich zu E-Mail ist, bei E-Mail spreche ich dich direkt an. Da nötige ich dich, meine Informationen zu lesen. Ich dränge sie dir auf. Bei Facebook rede ich auf Deutsch gesagt einer Plastiksackel. Jeder, der sich anschauen kann.
Facebook-Posting.
Direct Message ist ein Chat.
Genau, ich habe jetzt die Direct Messaging. Aber ich glaube auch, dass Facebook ist ja nicht wegen den Direct Messages groß geworden.
Das ist viel später gekommen.
Genau, das war dann ein Nebeneffekt, und das ist praktisch als E-Mail, deswegen verwendet man es. Aber du hast schon recht, weil das ist ja sehr wichtig, und das war ja auch der Punkt, wo das dasselbe Hintergrund war, glaube ich, auch dabei, dass SMS so populär wurden, weil man ja ursprünglich beim GSM-Standard keiner Ich glaube, dass SMS wirklich notwendig ist und wozu braucht man das? Furchtbar lästig zum Eintippen, ja, nur 160 Zeichen, da brauche ich 10 Minuten, bis ich da ein Hallo geschrieben habe. Und dass das Killer-Feature wird, auf Handys hätte damals keiner denken können. Aber diese indirekte Kommunikation, ich schreibe dir mal, du musst das nicht gleich lesen oder überhaupt nicht zurückschreiben, so
eigentlich unpersönlich.
Genau, dieses Unpersönliche, dass die Menschen aber einen Bedarf nach so einer Kommunikationsform haben, hat sich offensichtlich ja dann gezeigt.
Und das Ganze gipfelt dann natürlich in Twitter und in sonstigen Dingen. Twitter,
Facebook,
du schreibst das einfach in die Welt rausschreist, ob es jemand liest oder nicht, ist ja dir vollkommen egal.
Genau.
Du erwartest nicht, dass er
irgendeine Response... Das wird immer weiter entkoppelt, also der Sender und Empfänger. Du kannst dich reinhängen und lesen oder auch nicht und du kannst das senden oder
nicht. Insofern hatte wahrscheinlich Google damals recht, den Ansatz E-Mail weiterentwickeln zu wollen, weil so ein direktes Messaging-System, das ist, also die Schwächen sind uns jetzt aufgefallen irgendwie, das Threading bei E-Mail fährt nicht hin und so, es ist ein altes Protokoll, da gäbe es Verbesserungsbedarf und Facebook und die Sachen befriedigen andere Kommunikationsbedürfnisse. Mhm. Also da ist sicher noch irgendwie eine Lücke zu schließen.
Aber wir sind jetzt gerade sehr weit abgedriftet, ich habe schon vergessen, wo der ursprüngliche Pfad war.
Es ging um Kinder
und genau, wir kamen ja vom...
Genau. Sozialarbeit und Kinder und Internet. Aber das ist voll okay, wir haben kein Konzept in der Sendung. Also wir können driften, wohin wir wollen.
Wir haben keine rote Faden, wir legen uns einfach
genau. Unser roter Faden ist keinen zu haben.
Nicht rot, aber dafür,
ja. Ich meine, wir könnten irgendwelche Tech-Meldungen verlesen. Von
wir können Windows, was für dich, Horst, habe ich was. Schön, ja. Du, kannst du noch ein bisschen Zorn zusammenkratzen?
Ja, ich bin instant zornig, sag mir einfach so auf was.
Freiburg.
Ja, also muss ich dazu sagen, ich habe sogar Verwandte in Freiburg, eine sehr schöne Stadt. Ja.
Okay, mit dem Aufklärung, warum ist jetzt der Instant-Zorn ausgebrochen?
Ja, der Instant-Zorn ist ausgebrochen, weil, muss man dazu sagen, Freiburg ist eine nicht nur der sonnigsten, sondern auch eine der grünsten Städte von Deutschland. Also die haben traditionell, die Grünen wurden zwar nicht dort erfunden, aber die ist eine Studentenstadt, ganz an der Süden von Deutschland, zwischen Schweiz und Frankreich, so im Eck, und dann immer extrem hoher Grünanteil und Öko und urviel Solarfirmen dort und Fraunhofer-Institut, und also ganz, ganz toll. Und die haben vor Jahren schon beschlossen, also der grüne Bürgermeister hat beschlossen, sie machen in der Verwaltung Open, also nicht Open Source, sondern Open Office damals, statt Microsoft Office. Und jetzt wurde ein Beschluss gefasst mit den Stimmen des grünen Bürgermeisters und zweier grüner Abgeordneter, wenn ich das richtig gelesen habe, und anderen Parteien, dass sie jetzt von Microsoft von Open Office wieder zurückgehen auf Microsoft Office. Also, nicht nur Bu, sondern auch noch Grüne auch noch. Also ganz, ganz schön. Yes.
Und ja, wenn Open Office weg, kann ich nicht mal was Böses sagen. Open Office ist Oracle, da will ich zu LibreOffice
wechseln. Ja, genau. Ja, also ich glaube, das haben sie nicht hingekriegt.
Das stimmt eigentlich, Studium. Aber es war immer von Open Office die Rede. Die haben wahrscheinlich die Transition,
das ist einfach, weil
den Übergang niemals mitgemacht.
Ja, ja.
Aber das Projekt,
das geht halt so Zeiten. Sie haben auch das gesagt, das Alternativprodukt war ja gewesen Microsoft Office 2000.
Das aktuellste auf jeden Fall.
Ja, ja, und es wurde, kam dann halt in der internen Studie, wo ich gemeint habe, dass sie sind bisher parallel gefahren und das hat eh nicht richtig hingehaut. Und das Microsoft Office-Paket, was sie gehabt haben, wird auch nicht mehr supported und sie sollen jetzt auf das neue MS Office-Paket umsteigen.
Es hat mich halt erinnert an die Wien-Story oder so. Alles, was man zweigleisig zu fahren versucht und die User nicht wirklich darauf einschreiten. Ich meine, es ist schwierig. Ich meine, wie oft war das München-Linux-Projekt schon totgesagt? Hat man immer im Webstandard so jedes Jahr gelesen, und sie überlegen und es ist doch so teuer, weil man muss
das... Jetzt muss ich da mal ein bisschen widersprechen, wir waren die User nicht schuld. Wir sprechen davon Office und Excel in Derivaten, die funktionieren annähernd gleich. Kein Mensch kann diese Dinge auch wirklich benutzen, weder Microsoft noch LibreOffice oder OpenOffice. Da ist der Schulungsaufwand kleiner gleich null.
Ja, ja.
Einen Brief schreiben, also alles Serienbriefe, glaube ich, weiß ich nicht. Das ist aber dann schon high sophisticated in diesem
du hast schon recht. Ich meine Schulung, glaube ich, in dem Zusammenhang auch mehr psychologisch. Es gibt da, glaube ich, wenn du sowas einführst, so eine neue Technologie, sowohl Widerstände von den lang gedienten Administratoren dort, die schon mit Technologien umgehen, wissen, wie sie ausrollen sollen, einerseits von der Front, andererseits von den Usern, ja, es wäre überhaupt nicht schwierig, anders das andere Programm zu benutzen. Aber wenn es anders aussieht, wenn es nur einen geringen, wenn nur irgendwie ein Arbeitsgang anders aussieht, als sie es gewohnt waren, da sind die Widerstände. Wie nennt sich das? Das Young-Duck-Syndrom oder so? Wenn man das irgendwie so, was man als Junger gesehen hat, das hat man verinnerlicht.
Also, so wie die Entenmutter.
Genau, richtig. Und genau, je älter man wird, desto lernunwilliger wird man manchmal.
Das Schulungsaufwand, gerade bei Microsoft Office auch zwischen
zwischen verschiedenen Office-Versionen, zum Beispiel wie es diese Menüleisten komplett umgestellt haben. Ich glaube, das war 2001 oder 2003, hast auch Schulungsaufwand gehabt und das wurde halt gezahlt. Ne?
Und ich würde mal unterstellen, wenn du jetzt statt diesem neuen Microsoft Office denen einfach das andere hinknallst, die genauso auf eine Schulung schickst, die kriegen das nicht einmal mit.
Das ja, aber sie schimpfen genauso.
Ne? Ja, wurscht, sie schimpfen so und so, dafür
schon, aber wenn sie so schimpfen, wird das nicht gegen Open Source verwendet. Wenn sie aber so schimpfen, weil du jetzt zufällig Open Source Software reintan hast, wird auch gegen Open Source geschimpft und das kriegt dann, da werden Leute hellhörig und werden das republizieren.
Wenn es deine Blatt Papier gibt mit Bleistift, schimpfen es genauso.
Ja, wobei ich jetzt muss sagen, als langjähriger Office-Trainer muss ich sagen, wenn du in Österreich jetzt sagst, wir verbieten jetzt Office und ich habe Papier und Bleistift, gibt es eine bedeutende, nicht große, aber bedeutende Minderheit, die dann jubelt, endlich sind wir los, den
depperten Computer. Nein, was ich damit meine, es ist egal, was du für eine Software hast, wird immer geschimpft.
Ja, es wird bei jeder Umstellung, wurscht worum, wird geschimpft. Ne?
Wahrscheinlich, also das, so wie es mir da geklungen hat, ist wahrscheinlich einfach, muss halt bei einer Umstellung wirklich konsequent sein. Zweigleisig fahren geht halt nicht. Das geht halt nicht, weil dann bleiben sie beim Alten. Genau, weil ich das Wahlen ist haben, wahrscheinlich jetzt, zum Verhängnis geworden.
Genau, wenn ich das Bekannte habe und das Neue, warum soll ich mir das Neue anschauen, wenn ich das Alte nicht noch kenne?
Ja, aber genau das meine ich ja, wenn ich jetzt eine Umstellung habe, eine neue Microsoft Office-Version, speziell jetzt da, wo es die Toolbars geändert haben, das ist genauso neu. Das ist nichts Bekanntes, weiß, das ist ja alles neu.
Da, ich weiß aus eigener Erfahrung, ich bin auch bezogen mit Office zu arbeiten oft und da.
Bist du in Therapie?
Ja.
In Treatment.
Naja, aber das. Das ist genau, also ein neues User Interface, das ist von Grund auf neu. Ja. Ich meine, die Grundkonzepte, ich weiß, ich kann irgendwo Absatz ändern. Ja,
die Grundkonzepte mit, es gibt Zellen in Excel.
Es gibt ja, es gibt Zellen, es gibt Absatzumbruch, es gibt links- und rechtsbündig, und so schauen, wo es findet. Und das ist, kann ich genauso, also du hast vollkommen recht, das ist, der Schulungsaufwand ist wahrscheinlich noch geringer, weil so Sachen, die klassischen, also LibreOffice hat sich noch eher an dem klassischen
User Interface orientiert. Ich unterstelle mal, dass die meisten User nicht über Standardfunktionalitäten hinausgehen.
Ja, also das besteht kann ich nicht, aber ich würde dem beipflichten, so aus eigenem Gefühl.
Ich sage einmal, das Höchste, was der Gefühl ist, sind Serienbriefe bei Word oder irgendwelche kleinen Formeln in Excel.
Ja. Bedingte Formatierung, was ist denn das?
Schau an.
Warum ist diese eine Zelle grün? Ich komme nicht drauf.
Ja, aber es gibt ja nicht nur Trauriges auf dieser Bilanz zu vermelden, weil auf der anderen Seite gab es auch die Geschichte, dass München jetzt das totale Erfolgsmodell ist, weil sie haben jetzt Zahlen auf den Tisch gelegt und sie haben 10 Millionen Euro in der Stadtverwaltung einsparen können.
Also jetzt Instant Freude.
Ja, Instant Freude. Also es geht auch.
Es geht sehr gut.
Johnny, könntest du doch den Laptop aufnehmen, weil ich habe so viele Tech-Meldungen gepostet.
Also sobald du das aufmachst, dann mache ich eine Quickie-Meldung.
Mach eine Quickie-Meldung, bitte schön.
Wir haben auch die Themenliste hier.
Okay. Das war sie.
Ich kann noch kurz...
Ja, dann hau rein.
Auch kleine Freude, aber eigentlich, ja. Um bei unserem Bank-Austria-Thema zu bleiben.
Ah ja.
Ich habe mir heute meinen 30-Euro Ditech-Gutschein runtergeladen.
Das hat ja auch.
Wie macht man das?
Du bekommst im Online-Banking eine Nachricht und da wirst du auf einen externen Gutscheindienstleister verlinkt mit einem speziellen Code. Und dann kannst du dir die haben beim externen Dienstleister beauftragt, die haben verschiedene Partnerunternehmen, also vom Edu-Show bis, keine Ahnung, diverse Billa, Merkur, Piper, unter anderem auch Ditech und dann hast du einen Unternehmen aussuchen und einen 30-Euro-Gutschein. Bei manchen wird er wirklich per Post zugestellt, andere Unternehmen bieten es online an, so wie Ditech. Bekommst kein PDF, entweder mit Strichcode, wenn ich im Geschäft zahlen möchte, oder was fürs Online-Einkaufen. Also die Bank Austria hat wirklich wahrgemacht, weil ich habe schon befürchtet, ich bekomme jetzt einen 30-Euro Bank Austria-Gutschein. Für das nächste.
Ja, für das nächste Debakel. Aber es haben sich einige auf Twitter auch geärgert, weil sie wollten gerne einfach nur 30 Euro auf ihr Konto.
In bar. Also in bar aufs Konto.
Ja, genau.
Nicht in Euro. Also. Ja, ich meine, es ist auch eine gewisse Hürde da, diesen Gutschein sich jetzt da zu holen. Und so, du musst deine E-Mail-Adresse angeben zum Beispiel und so andere Dinge. Und vielleicht vergisst man drauf, weil das ist immer begrenzte Zeit möglich, den Gutschein da zu holen. Und ich glaube, die spekulieren darauf, dass nicht jeder den Gutschein in Anspruch nimmt.
Ja, einerseits und zweiterseits wird es auf jeden Fall wahrscheinlich günstiger, weil die irgendwelche Verträge, schließen mal vor, vielleicht mit dem Partnerunternehmen haben oder so.
Aber wenn sie jeden Kunden einfach 30 Euro am Konto gut schreiben, dann sind die fix weg. Dann sind das 21 Millionen oder was du kalkuliert haben. Ja, na, so werde ich mir ein kleines Weihnachtsgeschenk kaufen und trotzdem die Bank wechseln.
Peter, hast du dich eigentlich unterdrückt mit deinem Smartphone-Ding?
Nein, ich mache sowieso meinen eigenen Podcast.
Okay,
passt. Haben nur einige Themen einwerfen müssen.
Passt auf.
Es gibt, gab noch jede Menge zu sagen, aber es ist eh wieder eine Folge im Werden, also.
Okay. Kannst du uns updaten, wie geht es deinem Smart Home Podcast insgesamt? Also
insgesamt
schon so Würdenträger aus aller Herren Ländern, die so mit Geschenken Schlange stehen? Und
leider nein, da steht niemand Schlange. Aber ja, die Hörerzahlen sind stabil.
Ja.
Was mich eigentlich immer noch relativ stark wundert, in was für Höhen sich die bewegen. Also um die 500, 600 Hörer sind
Freche.
Eigentlich normal pro Folge.
Ja.
Und das ist einfach eine Menge, die ich, wo ich meine, dieses Thema ist eigentlich ein Nischenprodukt, mhm. Ich mir nie gedacht, dass das so viele sind.
Und schreiben die dir auch oder kriegst du nur die...
ganz wenig.
Also hast du ganz wenig Feedback?
Der Response ist sehr gering, aber immerhin, es sind auch Flatter-Klicks da. Nicht, dass ich jetzt reich wäre, aber es ist einmal nett zu wissen, dass die Leute das auch hören und gut finden.
Also sie Flatter-Klicken dich auch.
Aber hier und da kommen auch Anfragen und die nächsten Projekte sind jetzt eben einer meiner nächsten Podcasts ist auch über Deutschlandbericht, über die Smart Home Expo. Da wieder einige Leute kennengelernt, über diverse Musterhäuser, die ich besichtigt habe. Also die Musterhäuser, da würdest du dir vor Lachen am Boden liegen. Das Sprechen noch eines der geringeren Dinge, das die können. Das sind wirklich Experimente, was technisch möglich ist. Da lebt keiner. Zum Beispiel, ich war in Ahaus eben auf dieser Expo und die haben ein Konzepthotel. Ein Hotel, das wirklich alles eingebaut hat, was gut und teuer ist. Und da wird alles nur noch über ein iPad gesteuert, das ist keine Lichtschalter mehr. Wo ich dann einfach einmal provokant gesagt habe, was ist, du nimmst ein iPad, gehst mit ins Bett, drehst mit dem iPad das Licht ab und legst es auf Nachtkasterl. Mhm. Und ich habe dann gefragt, was ist, wenn meine Frau in der Nacht aufs Klo muss, muss dann über mich drüber kraxeln, um das iPad zu holen, um das Licht aufzudrehen. Das sind einfach nur Konzepte. Aber sehr interessant und über sowas halt einfach dann einmal berichten.
Cool.
RWE Smart Home bringt jetzt dann demnächst ein Development Kit raus, also die gehen jetzt Richtung Open Source. Hoffentlich. Ich meine, wie open wird es noch zeigen und solche Dinge. Also es tut sich einiges.
Ich habe noch eine Meta-Frage an den Peter.
Also ich habe kein Handy und hier stehe ich unter Leitung. Ich weiß nicht, was das optimale Handy für mich ist. Smartphones. Ja. Weil der eine trägt iPhone, der andere trägt Samsung.
Wir können das ihm, glaube ich, sagen. Android, oder?
Aber welches?
Das ist egal.
Samsung oder ein Nexus? Oder?
Warum eher Android statt?
Weil das freie Software drauf hat. Das heißt, du kannst selber, hast eine Chance, die Apps, die Programme, die drauf sind, selber zu programmieren oder zu verändern, wenn sie dir nicht gefallen. Und bei iPhone und bei Microsoft Phone musst du es immer kaufen. Ja, und hast nur, du kannst dann zwar auch selber programmieren, musst aber dafür zahlen, für die Erlaubnis, dass du dort überhaupt programmieren darfst.
Das heißt, im Endeffekt ist Android besser.
Absolut.
Aber von den Preisen her ist Android billiger.
Du musst halt schauen, welches das billigste oder wie viel Geld du hast. Aber wenn du die Entscheidung hast zwischen Android und Nicht-Android, würde ich Android nehmen.
Was hättest du angedacht? Was kommt dir gerade cooler vor? Irgendwie iPhone oder Android?
iPhone, ja. Vom Look her. Und ja, weil es alle herumtragen und damit angeben.
Genau das haben wir vorher gesprochen. Das ist ein Status-Symbol.
Und sind derzeit in deiner Schule die iPhone-User die cooleren als die Android-User?
Ja, extrem. Wir
müssen dazu sagen, wie alt er ist. Das sieht man im Podcast nichts.
Wie alt bist du derzeit?
13.
13, okay.
Und ja, 70% der Klasse hat iPhones. Und so 20% haben Samsung.
Samsung.
Und der Rest ist,
geschlagen.
Genau.
Ja, und wird das diskutiert zwischen den Samsung, gibt es oder die Android-Fans? Also wird das dann irgendwie so gestritten miteinander? Wir sind doch cooler, wir Samsung-Leute?
Oder haut sie nicht mit den Handys am Kopf?
Nein.
Was sagen dann die Samsung-Leute beispielsweise oder so?
Ja, die können nichts sagen. Ein junger Mensch in unserer Klasse hat ein iPhone 5, das neueste.
Das Longphone, wie es auch genannt wird, weil es ein bisschen
länger ist. Und da schauen die Samsung, sieht sehr blöd aus.
Die Plastikprügel sozusagen, die sind halt ein bisschen billiger verarbeitet sozusagen.
Und von der Frage noch von der Qualität her, Apple oder andere Marken?
Alles schwierig irgendwie.
Ja, ich glaube, also in dem Preissegment, wo sich Apple bewegt, kannst du bei der Qualität, das sind so diese Samsung Galaxy S2, S3,
gibt es auch von der Qualität nichts zu sagen. Du hast eben meines Erachtens beim Android den Vorteil, du kannst ein bisschen weiter unten auch ins Regal reingreifen. Du kriegst ab mein erstes Handy, mein letztes Smartphone war das Desire Z, das hat gekostet 120 Euro. Ein Android-Phone.
Apple bemüht sich halt, dass die Geräte gut ausschauen. Also die schauen, die legen halt wirklich sehr viel Wert aufs Aussehen auch und auf das Design. Und das kommt halt gut an. Man merkt man auch, man sieht ja auch, dass die Apple ist.
Noch eine Frage. Das ist das iPhone preiswert? 1300 oder 800?
Na, iPhone ist eigentlich überteuert, künstlich überteuert wahrscheinlich. Also weil die Geräte könnten sicher billiger bauen.
Das ist aber auch Absicht, weil sie, Absicht. Sie signalisieren durch den hohen Preis, dass du was Besonderes bist. Ne?
Und wie viel Euro würden Sie das iPhone schätzen?
Also wenn es normalpreisig.
Ja.
Jetzt sagen, das wird auch nicht mehr als 200, 300 Euro kosten.
Preis,
da machen sie immer noch eine
Produktion.
Ja.
In Amerika oder in Kanada kosten die iPhones 100 bis 300 Dollar und in Europa 1000 bis weiß ich was.
Also krassen die Preisunterschiede nicht irgendwie, aber ja.
Du hast in den USA generell bei Technik meistens ein bisschen billigere Preise als bei uns. Das hängt auch mit der Steuer zusammen und dem Transport.
So, und von den Tablets, ja? Ist Apple auch da der Sieger?
Das kommt darauf an, was für dich wertvoll ist. Ne? Also
Samsung!
Hier kauft sich, glaube ich, keiner ein iPad, außer einer von uns. Einer hat ein iPad. Wer war das? Du, Johnny, oder?
Nein.
Der Martin hatte ein
iPad. Der Martin hatte ein iPad. Ja. Wir haben uns alle über ihn lustig gemacht. Aber wie unser Tisch funktioniert anders als deine Schule. Ne? Das kommt es darauf an.
Samsung überlegen bei den Pads?
Nein, also gerade Samsung finde ich gerade nicht so interessant. Obwohl jetzt wieder interessant. Galaxy 10. Nicht Galaxy 10, das Nexus 10.
Nexus 10, ja.
Ah, Nexus 10 und das, wie heißt das Flaggschiff von Samsung gerade selber? Das ist das
Galaxy Tab, oder?
Nein, das Note Tab, oder?
Ja, aber das hat ja nur 5 Zoll.
Nein,
das
ist der Bospin und nicht Apple.
10 Zoll?
Wenn Android drauf ist, ist mir nicht egal, von welchem.
Ein Note 10 Zoll, ja.
Nein, von Apple, wenn Apple drauf ist, habe ich ein Apple-Betriebssystem und da bin ich nicht Boss. Da bin ich nur, ich darf das gerade einmal mieten eigentlich. Das nicht, es gehört nicht einmal mir richtig. Ne?
Tja, Entschuldigung, wenn ich störe. Ich habe gefragt. Eine Frage noch. Nokia hat ist in einer Krise. Die Geräte verkaufen sich nicht so gut.
Ja.
Warum eigentlich?
Weil sie sich mit Microsoft ins Bett gelegt haben.
Ja, also sie haben auf ein.
Ja. Sie haben zu spät Smartphones rausgebracht. Also sie haben, alle hatten schon Smartphones, nur Nokia hatte noch.
Hast du den Lass mal versucht.
Ending-Problem, ja.
Genau.
Also in 97 haben sie es ja versucht, aber auf falsche Plattform, falsches Betriebssystem gesetzt.
Die haben ein bisschen den Trend verschlafen. Also plötzlich sind Smartphones, gab es ja vor noch gar nicht so vielen Jahren noch gar nicht. Und dann plötzlich ist es so aufgekommen. Wirklich war halt der große Hit eigentlich. Und Nokia hat das, glaube ich, ein bisschen mal gedacht, naja, ist nur ein Trend, vielleicht ist das Geld wieder vorbei.
Und sonst sie haben sehr gut verdient mit diesen einfachen Phones, was der Mann gehabt hat, der vorher
rauskam. Ja, genau, von der Qualität sind sie sehr haltbar. Ja, mein Onkel hat zum Beispiel...
Haltbar und billig und so.
Ja, die waren sehr gut
verkauft, ne?
7 Tage Akku hat gehabt und so Dinge. Ja.
Und sie haben da zwar das N900 haben sie rausgebracht, Smartphone, aber sie haben da, waren dann nicht mehr die Ersten und auch nicht mehr die Besten.
Das ist eine Geschichte, also weißt du, Gregor sicher mit Symbian, das war ja dann einmal Open Source, dann war es doch nicht. Und dann sind die ganze Community vergrault und dann jetzt machen es Microsoft, was auch nicht wirklich viel besser ist.
Das war einfach nicht der richtige. Ich meine, man ist immer so, also wenn man so große Firmen bespricht, dann ist man so ein bisschen der Fußballtrainer vom Spiel. Und man ist dann viel schlauer oder so. Also jetzt so retrospektiv würde man sagen, hätten sie aufs Migo gesetzt, sie haben genug Nokia-Fans im Rücken gehabt, sie hätten das schon irgendwie durchziehen können und ein Ökosystem hochziehen können. Jetzt sind sie halt mit Microsoft und Microsoft hat jetzt halt einfach bei diesen Dingen, es wird von dem Feuilleton nicht so schlecht besprochen, die Microsoft-Betriebssysteme, aber sie werden vom Konsumenten nicht angenommen, werden nicht als sexy angesehen und dann heißt es, wenn das jetzt nicht über die nächsten 2 Jahre ein Keep-Effekt erfährt, tschüss von der Plattform. Ja, wobei, man muss jetzt sagen, die neuen Lumias sind ausverkauft in Deutschland. Also es gibt jetzt eine Story, eine komische Erfolgsstory, dass die aktuelle Generation der Nokia-Phones sich sehr gut verkauft.
Mit Microsoft drauf.
Vorläufig, mit Vorsicht. Also es tröpfeln so jetzt ein paar Stories rein.
Microsoft ist speziell gut in Pressemeldungen machen.
Ja, das glaube ich auch. Was denen fehlt, ist natürlich die Community jetzt dahinter. Wenn du jetzt ein Smartphone kaufst, dann erwartest du deine Apps, die du hast, sei es jetzt ein Angry Bird oder wirklich was Sinnvolles, dass das darauf funktioniert. Und wenn du jetzt irgendwelche proprietären oder noch nicht so verbreiteten Betriebssysteme hast. ist das halt schwierig.
Das ist halt kritische Masse-Problem. Ich meine, das kann ins Rollen kommen.
Also, sagst du nochmal deinen Namen?
Karam Gündoktor.
Karam. Karim.
Karam.
Karam, weil wir vorhin von Facebook geredet haben. Du bist erst 13, hast gesagt. Ja. Sind bei dir in der Klasse schon alle in Facebook?
Ja, alle.
Alle?
Alle.
Und tut ihr euch gegenseitig mobben in Facebook schon?
Zu Spaß. So. Ja, wirklich zu Spaß.
Spaßmobbing. Das klingt so nach Happy Slapping, ne?
Ja,
Nicht ernst. Ja, kannst du was erzählen darüber, weil wir sind ein bisschen zu alt dafür. Wie funktioniert das?
Ich habe selber Facebook und ja, Facebook ist etwas verwirrend, jedoch wenn man drauf, zum Beispiel, wenn man ein Jahr schon drauf ist, kennt man sich schon gut aus. Bei Facebook muss man jedoch etwas berücksichtigen, dass Kosten auf einmal im Briefkasten landen. Zum Beispiel, wenn man sich Spiel spielen möchte, kommt nichts. Also es kommen keine Benachrichtigungen, dass das Spiel zum Kaufen ist und nicht. Und plötzlich liegt am nächsten Tag eine
Mail, dass man was zahlen soll.
Ja, genau.
Tatsächlich, so gibt's.
Eine Bezahl-App, ne?
Aber da gibt es ja keine Zahlungsfunktion. Also, dass die einfach die Adresse auslesen und
die dann probieren einfach, ne?
Ja, die waren nicht anscheinend. Von mir einfach.
Er hat ja deine Adresse.
Cool. Nicht cool. Also aus der.
Und das wisst ihr als Kinder aber inzwischen schon, dass man dann nicht zahlen sollte.
Ja.
Ja.
Oder also manche, welche, es gibt manche Spiele. Mhm. Also zum Beispiel, ein Freund hat mir ist unser Versuchshase.
Das sagt sie mir, du probierst das jetzt aus und dann schaust, was passiert. Weil sein Papi zahlt eh alles, oder was?
Ja. Und ja.
Nicht blöd, die Kids.
Das ist der Spaß, wenn man gemobbt wird.
Spaß, oder? Und dann sagst du, hey, ist cool, installiert er das, oder was?
Ja, genau.
Und der Einzige in der Klasse, der kein iPhone hat.
Genau. Und was macht ihr auf Facebook? Tut ihr hauptsächlich mit Apps so kleine Spiele runterladen? Oder tut ihr euch gegenseitig bei den Hausübungen helfen? Oder sagen, du musst Mathematik lernen oder so? Nein. Oder wozu musst ihr das hauptsächlich intern?
Nein. Also uns Jugendliche geht es darum, Facebook zu nutzen, um zum Beispiel, wenn eine Freundin hat, weil kein Handy zum Beispiel hat, um sie zu kontaktieren zum Beispiel. Ein Freund von mir hat kein Handy. Seine Freundin schon und dann nutzt Facebook, um sie zu kontaktieren. Also
okay, Nachrichten schreiben und so.
Genau.
Also ihr schreibt eure Liebesbriefchen und kleine Kontaktsachen über Facebook.
Aber
seid ihr alle so gescheit, dass ihr denen das Facebook-Message schreibt oder uns die gleich posten, dass das jeder lesen kann?
Nein, nicht posten, Message.
Schon Message?
Also, ja.
Und verwechselt das keiner?
Nein, keiner liest es, nur die Person.
Die
es angeschrieben. Und
viele Erwachsene.
Was manche nicht wissen, ist, dass alles im Internet bleibt. Mhm. Dass zum Beispiel all die Briefe im Internet bleiben und ja.
Und hat euch der Lehrer oder irgendeine offizielle Person einmal gesagt, gewisse Sachen soll man nicht auf Facebook machen oder im Internet, zum Beispiel Drohungen oder so?
Genau.
Wurde das offiziell gesagt oder wisst ihr das einfach so?
Einer unserer Lehrer. Es gibt auch Rat auf Draht, wo man sich Hilfe suchen kann, genau. Und es ist zum Glück kein aus unserer Klasse passiert, sonst hätten wir alle Facebook gelöscht. Weil es ist natürlich, wir alle haben uns als Freunde in der Klasse. Mhm. Es könnte schnell jemanden zutreffen, dass jemand gemobbt wird. Genau.
Achso, und dann ist euch angedroht worden, dann müsst ihr alle Facebook löschen.
Ja, wenn es jemandem einem passiert,
wird die ganze Klasse kollektiv bestraft durch Facebook löschen.
Also uns geht die Sicherheit lieber vor, statt blöd zu schreiben. Ja, genau. Mhm.
Und kennt ihr Leute, denen sowas passiert ist?
Zum Glück nicht.
Also von der Schule wisst ihr nichts?
Nein. Ich habe nur gehört, ein Kind wollte sich umbringen, weil es gemobbt wurde, Cybermobbing.
Mhm. In der Schule jetzt oder in der Welt?
In der Schule, in Wien. Ach so. In der Schule. Mhm, ja. Es wollte sich töten, als ein Mann. Und ja, keine Ahnung, ob es arg ist. Ich hoffe, es trifft mich nicht zu.
Na danke. Jetzt müssen wir deinen Papa noch fragen, ob man das überhaupt senden dürfen, was du da erzählt hast.
Ich habe nur noch Frage.
Ja, bitte.
Wegen dem Explorer 8. Ich habe ein X auf dem Windows 7.
Explorer.
Ein Windows 8 oder.
Ja, Windows 8.
Windows 8.
Ja, genau. Ich habe ein Windows 7 drauf.
Mhm. Ja, auf dem Computer.
Genau. Und ist das Windows 8 besser oder nicht?
glaube, da fragst du die Falschen.
Ja. Wir sind kannst du, also, wenn du der Presse vertrauen darfst, dann muss es nicht zwingenderweise jetzt das Windows 8 sein. Das Windows 8 hat irgendwie so eine Stärke, wo sie sich positionieren, dass ja, sie parallel...
Dein Sohn ist im Radio, ist das eh okay? Wir senden das mal. Ja, gibst du deine offizielle Erlaubnis? Okay.
Dass du parallel das auf Tablets benutzen kannst und auf dem Desktop. Das heißt, es gibt so zwei so Anzeigeparadigmen. Das eine funktioniert gut für Touch und das andere irgendwie fürs Klicken.
Obacht, die sind nicht binär kompatibel. Die sind anders implementiert. Der Source Code läuft nicht auf beiden gleich, auch wenn sie gleich ausschauen.
Das ist jetzt der die Arm- und die Sachenunterscheidung, oder?
Ja, der Code ist aber, nein, auch zwischen Pro und Nicht-Pro, die sind nicht binär kompatibel. Wenn du Software für Pro schreibst, so viel mir zugetragen wurde, was ich gelesen habe, schreibt das nicht auf dem normalen.
Stimmt, aber es gibt ja, das Surface ist jetzt auf Intel-Architektur,
Intel und ARM, auf beiden.
Auf beiden, genau. Aber bei der Intel-Architektur wird das auf das Convertible-Konzept gesetzt.
Ich glaube, wir sollten auf eine Antwort
die
ja oder nein.
Nein, du brauchst es nicht zwingen. Windows 8 kannst du jetzt mal aussitzen, weil es wird nicht so gut besprochen. Mal schauen.
Bis es so gut ist, dass du es brauchst, kommt eh schon Windows
9. Also momentan sind, glaube ich, eher negativ besetzt die meisten Meinungen. Also viele Leute sind der Meinung, dass es jetzt komplizierter wird und unübersichtlicher. Und also ich würde eher abwarten, bevor ich es mir jetzt... Weil ich genauso bei Windows Vista haben auch alle gesagt, das wird ganz cool. Also Microsoft hat gesagt, das wird das nächste coole Windows und dann war es eigentlich voll der Flop und erst Windows 7 war dann wirklich das gute Windows. Und
Es ist genau so, dass jetzt der Produktzyklus 2 Jahre ist bei Microsoft-Betriebssystemen. Ne? Alle 2 Jahre circa kommt ein neues raus. Das heißt, wenn du das eins auslässt, versäumst du fast gar nichts.
Doch so die Theorie, dass sie das zweite Betriebssystem von Microsoft
ein schlecht ist.
Ein schlechtes
ist. Wartet seit 4 Jahren und
kann man sagen. Positiv auftritt, sie brauchen immer 2 Anläufe.
Genau.
Ja,
aber kannst nicht wissen.
-95, -98.
Ne? Aber man muss fairerweise dazu sagen, du fragst ja die falschen Leute, weil wir alles lieben.
So. Ich habe eine Sache noch zu besprechen. Ich habe ein McAfee. Kennst du das?
Ein Virenscanner,
ja. Ja, genau. Da unten steht, ob es Virenfrei oder nicht. Und plötzlich bin ich zu einer Seite angekommen. Aus Blödsinn, glaube ich. Und da steht plötzlich ein rotes Zeichen da unten. Also es ist, wie soll ich sagen, es ist...
Eine schlimme Seite.
Ja, genau. Keine Ahnung, wie es geschehen ist. Und da stand, bitte diese Seite nicht verwenden. Mhm.
Weil es gefährlich ist.
Ja, genau. Und wenn man auf diese Seite drauf tippt, ist es auf eigene Gefahr. Mhm. Ja. Und was sind diese Gefahren eigentlich? Was kann da passieren?
Entweder, dass du dir einen Virus holst, oder dass es eine Trickseite ist, die versucht, dich irgendwie abzuzocken, dass sie sagen, es schaut aus wie deine Facebook-Seite und in Wirklichkeit ist es aber eine andere Seite, die deine Daten stehlen oder... Oder es ist ja auch schon wieder eine Bankseite und dass du dort glaubst, du kannst dich einloggen und.
Facebook-Daten, klar, machen sie auch. Schon ja, also Spam bekommen, Facebook, also die URL Facebook mit einem Schreibfehler drinnen war und sie haben wirklich das Layout von Facebook, mein Gott, das ist nicht schwer, das Layout von Facebook zu kopieren. Haben sie versucht zu kopieren und mich aufgefordert, mich anzumelden.
Also prinzipiell wollen diese Seiten deine Passwörter stehlen, ne? Indem sie so tun, als ob sie andere Seiten sind. Dann glaubst du, ah super, das ist die Seite, gibst dein Passwort ein und der merkt sich dann das Passwort, loggt sich damit auf der echten Seite an und hat alle deine Daten, was er dann damit macht. Meistens verkauft er sie und schlimmstenfalls kann er dann zum Beispiel deine Facebook-Daten verwenden, damit er jetzt in deinem Namen Nachrichten schreibt an irgendwelche Freunde. Zum Beispiel kauft euch alle dieses Gerät oder so.
Es gibt einen Trick bei Facebook, wo man die Daten, naja, zu 70% nicht, prüfen kann. Indem man zum Beispiel, am 5. Mai habe ich Geburtstag und ich schreibe, dass ich am 27. Dezember geboren wurde. Ja,
dann musst du die AGB von Facebook genau durchlesen, da steht drin, dass du das nicht tun darfst. Ja? So. Das heißt, Facebook hat jetzt das Recht, weil du geschummelt hast, beim Anmelden können sie jederzeit, wenn sie draufkommen und nachschauen würden, können sie dein Profil löschen.
Oh, es gibt auch Leute, die ihr Alter fälschen.
Ja.
Zum Beispiel Facebook ist ab 16 Jahren, glaube ich.
13.
Ab 13 Jahre.
Viele macht es schon jünger, ja.
Genau.
Passiert aber rechtlich nichts, die löschen nach 20 Konto. Jetzt nicht, dass die irgendwie rechtliche Konsequenzen erwarten müsstest.
Eine interessante Frage, ob sie dich verklagen könnten, theoretisch. Ne?
Ich glaube nicht.
Amerika wird das sicher gehen.
In Amerika ja, aber in Europa geht es, soviel ich weiß, nicht, es sei denn, du würdest Schaden anrichten.
In Europa gibt es ja Österreich versus Facebook. Ne?
Ich könnte Facebook drauf kommen, dass
man. Du könntest, glaube ich, Facebook verklagen, weil sie es nicht sichergestellt haben, dass du als Jugendlicher reinkommst.
Ja.
Wie könnte Facebook
draufkommen?
Ja, draufkommen, genau.
Nein, indem du deine Fotos anschaust, die du postest. Ne? Wenn du deine Klasse postest und drunter schreibst, wir sind die 2C oder 3C, dann werden sie rausrechnen, ja, der ist aber noch nicht 13. Ne? Also ganz einfach, oder indem sie dich fragen. Ja.
Fragen?
Ja.
So. Sie haben das Recht, einen Ausweis zu verlangen.
Ja, sagen, schick uns einen
Ausweis. Eine Frage noch. Twitter, Facebook.
Da machen wir jetzt eine Serie draus. Ne? Karin fragt.
Was ist besser, Twitter oder Facebook?
Das kann man nicht sagen.
Beide nicht Open Source.
Was schützt besser?
Was schützt besser?
Nein,
für Kinder was, meinst du?
Ja, was ist geeignet, aber.
Für Kinder?
Wo wird da am meisten Daten gestohlen?
Gestohlen wird mehr auf Facebook, aber wenn es für dich als Jugendlicher oder Kind hast, du wahrscheinlich von Facebook mehr als von Twitter. Habt ihr Leute in der Klasse, die Twitter benutzen?
Ja, ein paar.
Ein paar?
Ja, nicht alle. Also,
und was tun die Tweeten?
Die twitten ja, wenn sie im Schwimmbad sind.
Bin im Schwimmbad.
Nein, viele tausende Leute, oder wenn sie im Stadion sind, coole Stimmung, Wahnsinn.
Und sagen die dann, ich habe so und so viele Follower, oder tut sie dann noch nicht damit rumprotzen?
Bitte?
Sagen die dann, so und so viele Leute lesen, was ich tweete? So wie bei Facebook, wenn sie angeben, ich habe so und so viele Freunde? Ja, oder
das ist eine Unterstellung, dass sie es lesen. Nur weil sie followen, heißt es nicht, dass sie es lesen.
Stimmt, ja.
Nein, grundsätzlich ist bei Twitter eine Sache, und das ist, dass man, wenn man auf Twitter was schreibt, ist es normalerweise für die ganze Welt öffentlich. Das sind nicht nur deine Freunde, das ist die ganze Welt. Jeder kann das lesen. Das ist vielleicht halt auch, kommt davon, was man schreibt. Wenn man jetzt nur so sagt, ich bin im Stadion vielleicht, ist nicht so schlimm, aber wenn so am Anfang sind persönliche Dinge, das kann dann irgendwann später, wie du sagst, im Internet, das bleibt für immer. Und irgendwer kann es dann vielleicht mal gegen dich verwenden oder so.
Aber wenn du jetzt vorhast, Journalist zu werden oder berühmt zu werden, ist Twitter vielleicht besser, weil dann hast du von Haus aus eben gleich die Möglichkeit, sehr viele, also unlimitiert Bewunderer zu haben. Weil Facebook ist irgendwo so eine Grenze, ne? Bei 5000 Freunden oder so.
Ich glaube, niemand mehr Freunde haben als Mark Zuckerberg.
Nein, ich glaube, da muss dann jetzt... Ich
habe letzte Woche einen Tweet gelesen, Chuck Norris war sogar vor Mark Zuckerberg auf Facebook.
Chuck Norris?
Ja, war ja, war vor Mark Zuckerberg auf Facebook.
Also, okay.
Das passt jetzt gerade zum Thema.
Na gut, ich hätte noch was zu erzählen, eine kleine Fortsetzungsmeldung.
Sind wir schon über zwei Stunden? Ending Story.
Ja, passt. Wir haben sogar drei Gäste. Nein, ich habe weitergelesen bei meinem Buch Debt, the First 5000 Years. Und ich muss sagen, das ist super cool, das Buch.
Also wie viele tausend Jahre Schulden bist du jetzt?
Ich bin immer noch bei Mesopotamien, also 2000 vor Christus oder so. Und es fängt einfach so stark an. Also ich habe mir zuerst gedacht, das wird so ein super trockenes Wirtschaftsbuch sein und so. Und das kaufe ich mir jetzt nur, weil gerade Finanzkrise ist. Und das fängt so leiwand schon an. Ich habe letztes Mal erzählt, dass er überhaupt sich über Ökonomen lustig macht und sagt, die wissen gar nicht, was Schulden sind und so. Und jetzt geht's gleich weiter mit Geschichten aus der Bibel, mit Sklavenhandel in Afrika. Das Buch ist geschrieben von einem Anthropologen. Das heißt, der ist wirklich nach Madagaskar gefahren, hat dort irgendwelche afrikanischen Stämme angeschaut und schaut, wie handeln die, was für Geld haben die. Haben die einen Schuldenbegriff, obwohl es kein Geld haben? Das ist voll leiwand. Ja. Und mir fällt auf, ich habe immer mehr Lust, je mehr ich das lese, mir einen E-Reader zu kaufen. Einen Wikipedia-Fan. Ich lese es noch auf toten Baum, ich lese noch auf Papier. Und ich will unbedingt bei jedem zweiten Satz will ich sagen, so, jetzt schaue ich auf Wikipedia nach, was da wirklich war oder wie ist das Geschichte.
Was ist ein E-Reader?
Ha! Da sprichst du mit dem richtigen Mann.
Ja, das ist okay. Ein elektronisches Gerät, mit dem du Bücher lesen kannst. Sowas wie ein Tablet, nur es kann halt nur Schrift darstellen.
So, ist es gut?
Strom sparen, du musst das weniger am Strom stellen und ob es gut ist oder nicht, musst du selber ausprobieren, wenn wir das Akku hält. Ja. Tschüss, Peter.
Okay, danke.
Ciao.
Ja. Meine
Frage.
Keine Frage. Wenn zum Beispiel mein Handy jetzt kaputt ist, würde ich jetzt zum Beispiel, wenn mein Handy ein Samsung ist, würde ich zur Firma Samsung schicken oder zu einem billigen Handyhändler?
Ja, du gibst es, solange du Garantie hast, gibst es zu deinem Händler. Den, wo du es gekauft hast. Und wer muss es dann zum Hersteller geben?
Wenn die Garantie zu Ende ist?
Dann musst du es zum Hersteller-Support geben.
Ja, oder zu einem Handy.
Ja, wenn es gar keinen mehr hast. Zum Handy-Reparatur
machen. Weil kürzlich hat, glaube ich, RTL eine Reportage gemacht. Sie haben drei Handys auf sich verschrottet und haben jeweils zum ein Samsung hätte zu Samsung, zur Firma Samsung,
ja,
dann zu einem Händler und dann glaube ich zu, ach, da, keine Ahnung, egal. Und es ist rausgekommen, dass von der Firma Samsung mehr Geld verlangt wurde als vom Händler, aber die Qualität dann besser ist als vom Händler.
Ja, genau, das ist die Unsicherheit, die es halt gibt irgendwie so, wenn du etwas anderes außer Apple kaufst, muss man leider sagen. Weil du hast bei Apple halt nur die Möglichkeit, es von Apple reparieren zu lassen, deswegen denkst du nicht drüber nach. Und halt irgendwie so, bei den Devices hast du halt die Möglichkeit, du kannst es beim Händler reparieren lassen oder beim Hersteller, du schickst es da ein, ist jetzt Amazon verantwortlich oder die anderen. Ja, das musst du selber herausfinden. Wenn du das Gerät hast, dann musst du dir anschauen, wo hast du es bestellt, schickst du es wieder zurück oder hast du es wirklich nur beim Vorortladen gekauft oder so. Da gibt es keine einfache Antwort. Da musst du einfach selber ausprobieren und du wirst doch dich mal ärgern oder mal total glücklich sein. Also ich bin da auch, also zwei Seiten. Ich habe mir verschiedenen Sachen bestellt, irgendwie auch meinen E-Reader beispielsweise bei Redcoon. Das hat total lang gedauert, aber es hat dann funktioniert und sie haben eine Gutschrift gestellt und sie haben mir nicht mein Gerät repariert, sondern eine Gutschrift geschrieben über den Betrag, den ich gezahlt habe und war total glücklich, dass ich einen neuen E-Reader kaufen konnte. Irgendwie. Also es ist ein bisschen ein Glücksspiel am freien Markt. Musst du selber dich auf deine Schlauheit irgendwie verlassen, an wen du dich wendest mit deiner Reparatur.
Ja, danke.
Ich habe noch ein leichtes Rausschmeißer-Thema. Oder hat noch?
Also, nein.
Ich bin draußen.
Alles, Schau, alle selbst gesammelten Themen waren glaube ich nicht so toll.
Ich habe eins, was nicht draufsteht. Und zwar, was mich heute den ganzen Tag lang amüsiert hat. Nämlich, wir hatten es heute schon in diesem Podcast, McAfee, John McAfee.
Ja,
John McAfee. Und ich habe mich so, also es ist eine Kombination, auch ein Rehear gleich für das letzte Binärgewitter, für die letzte Folge von Binärgewitter. John McAfee hat jetzt natürlich eine Story jetzt gerade am Start.
Zur Erklärung, wer ist John
McAfee? Ja, ich kapiere es nämlich nicht.
Das ist erzählt.
Hat nichts mit dem Virenkiller zu tun.
Oh ja, das ist der Gründer dieser Firma.
Ach so,
okay. Der hat ja schon vor Jahren verkauft und damals viel Geld gemacht. Und ist jetzt einfach ein...
Privatier.
Ja, und momentan seine Lage.
Genau, also er hat ein Häuschen in Bezis. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Bezis oder so.
Ja, ich weiß es gar nicht genau.
In Bezis?
Genau. Genau, richtig.
Also,
genau.
Eine Insel in der Karibik, glaube ich, oder?
Nein, die oder Karibik liegt im Osten, in Zentralamerika liegt es.
Achso, okay. Ja,
ja, genau. Und die Story ist, dass drei seiner Hunde sind umgebracht worden und sein Nachbar sind umgebracht worden. Bevor die Polizei sein Haus stürmen konnte, wurde er von der Polizei zwar dort gesichtet, aber er hat sich versteckt und ist jetzt gerade auf der Flucht. Und er schreibt einen Fluchtblock, dass man unter
whoisjohnmcafee.com
kann man das nachlesen.
Ja, ja. Und warum rennt er weg? Vor der Polizei oder vor den
Nachbarn? Weil er unter Mordverdacht steht.
Ach so,
er soll seinen Nachbarn, mit denen er schon ewig Streit hat,
ach so,
haben. Und ich habe heute schon so gelacht, weil das Binärgewitter, die Leute haben gemeint, es scheint so, als wäre es eine illegitime Kreuzung zwischen Kim.com und Hans Reiser.
Ja,
nein, also der Typ hat anscheinend, also wenn man seinen Blog liest und wenn man die Berichte über ihn liest, nicht alle Tassen im Schrank.
Okay, also leicht
unterlegt. Zum Beispiel einen Biografen, der hat ihn vor 2 Monaten besucht, den John McAfee, und hat gemeint, auch er hat irgendwie so schrammt da nahe an der Realität vorbei, ist ein ziemlicher Waffennah.
Okay.
Hat vor ihm irgendwie anscheinend russisches Roulette gespielt, bis er drauf gekommen hat, dass gar keine Patronen irgendwie im Revolver drinnen war. Und er schreibt auch so Blogpostings, wie man sich halt am besten vor der Polizei versteckt. Also die letzten Postings waren so, er hat sein eigenes Grundstück observiert, wie die Polizei das untersucht hat, und hat irgendwie seine Verkleidung irgendwie dann beschrieben. Er hat sich Tampons in eine Nasenöffnung reingesteckt, damit das verformt wird, mit weichen Kaugummis seinen Mund in den Raum ausgepolstert, damit sein Gesicht fetter aussieht, einen falschen Bart, hat sich mit Schuhcreme angemalt, dazu sein eigenes Grundstück observiert.
Das ist gleich im Sand eingegraben, was die Polizei da war.
Es liest sich wie John Clancy. Also ich habe heute eine gute Dreiviertelstunde zugebracht, irgendwie auch seinen Blog zu lesen. Und das sind auch so Transkriptionen von Telefonaten mit Freunden, die er geführt hat, irgendwie während der Flucht und so. Also,
wenn dir dein Leben zu fad ist,
eine Empfehlung.
Einfach da rein surfen oder was?
Ja, schon.
Sagst du nochmal die URL?
whoismcaffey.com.
Okay.
Ja, und ist halt irre. Ich meine, ist halt ein, ist, wenn man es liest, die Biografie ist halt schon faszinierend. Ist man irgendwie in England aufgewachsen, hat einen Abschluss in Mathematik, glaube ich, in Oxford oder irgendwie einer der großen Universitäten, hat dann ein Antivirenprogramm geschrieben, glaube ich, zuerst unter dem Namen Scan oder so. Und am Anfang war das nur, hat sich das verbreitet unter Windows, weil es halt Shareware war und du musst es nicht zahlen, bis er dann einfach innerhalb kürzester Zeit sehr viel Geld gemacht hat, indem Firmen sich die Lizenzen gekauft haben davon. Und, ja. Also einfach durchlesen und Newslage.
So Blog-Empfehlung von Gregor.
Ich glaube, das ist eine Empfehlung.
Ich habe gedacht,
den Voyeurismus, den Internet-Voyeurismus, wenn man den befriedigen möchte, dann kann man da mal reinlesen.
Ich habe mir gedacht, die Firma McAfee hat ja nichts mehr mit ihm zu tun. Sie trägt ja nur seinen Namen und der trägt alles dazu bei ihm, die Marke weniger.
Marketing-Fail,
erster Güte. Wenn Leute anfangen mit einer Effie diesen Typen zu assoziieren.
Ja, wird schwierig.
Ja.
In Zukunft.
Das sind wir. Der
Na, ich würde sagen, wir leiten langsam über zu den Bitcoin-News.
Let's wrap it up, ja. Machen wir das.
Wrap it.
Schön war's. Wrap it. Und
vielen Dank fürs Zuhören. Folge 80.
Ja. Fürs Zuhören. Fürs Langere.
Und jetzt überhören. Also und rüberhören.
Alles, was wir nicht gesagt haben, finden Sie nach wie vor auf Google Plus auf den Themensammlung zur Folge 80.
Also ich glaube, alles
wo wir traditionell die Themen draufschreiben, die wir dann in der Sendung nicht erwähnen werden.
Wir übergehen zu den Andreasen.
Alles klar.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Ja, hallo Andreas.
Hallo Andreas und hallo liebe Hörer zum Bitcoin-Update. Ja, diese Woche, wie schauen wir aus?
Etwas kürzer, denke ich mal, unser Bitcoin-Update als sonst, weil es hat sich nicht so viel getan. Wir können euch ein Update vom Kurs liefern. Der Bitcoin-Preis ist ganz brav gestiegen und liegt aktuell bei so 12,40 und hat alle positiven Trendmarken überschritten.
Genau, also der langfristige Trend, von der jetzt fast ein Jahr schon hält, mit einer Verdoppelung circa alle 5 Monate, scheint immer noch eine gute untere Schranke zu sein. Und nachdem wir da jetzt in die vorigen Woche ja knapp dran angeschrammt sind kursmäßig, sind wir jetzt davon doch recht deutlich entfernt und ja.
Ja, wenn es so weitergeht, dann haben wir den alten All-Time-High dann nächsten Juli oder so eingeholt. Aber ich bin, muss sagen, persönlich skeptisch, dass das wirklich passieren wird, aber irgendwann bricht halt der Trend dann auch.
Ja, genau. Irgendwann muss er brechen, ja. Endloses exponentielles Wachstum, das funktioniert nicht so wirklich.
Genau.
Ja. Zumindest nicht bei Bitcoin vermutlich.
Aber vielleicht funktioniert das bei US-Dollars.
Genau, ja, zumindest ja, solange
bei,
sie...
Bei US-Dollar, die Verfügbarkeit von denen könnte potenziell natürlich weiter exponentiell steigen.
Genau, richtig. Man muss halt dann vielleicht mal auf die eine Exponentialnotation umsteigen, auf den Scheinen, aber ansonsten... Genau.
Eine Zimbabwe-Notation.
Genau, richtig. Ja.
Okay.
Ja.
Ja.
Gut, was haben wir sonst? Wie gesagt, newsmäßig war es eher ruhig. Es hat eine Meldung gegeben über neue ASICs. Also, was haben wir da?
Ja, ich glaube eher, dass die Hauptmeldung ist, dass es keine Meldung gibt. Das heißt, die Leute sitzen jetzt mal da und warten auf ihre bestellte Hardware und hoffen, dass sie es halt noch irgendwann kriegen. Aber die Hoffnung, dass sie es vom Block Reward Halving kriegen, die ist schon mal zerstört.
Ja, das ist ziemlich deutlich, ja.
Ja, also wenn ihr das eventuell hört, findet wahrscheinlich gerade zu diesem Zeitpunkt unsere Block Reward Halving Party auch im MetaLab statt. Das können wir euch auf jeden Fall empfehlen.
Mhm. Momentan haben wir eine Halving Vorhersage von, Moment.
Am Abend.
Ja, ziemlich am Abend.
Auf 22 Uhr oder so, aber ich schätze mal, dass es noch nach vorne wandert auf irgendwie 18 Uhr oder so.
Ja.
Vermutlich. Also
ich habe da mit den letzten 100 Blöcken, die Durchschnittszeit waren 572 Sekunden, damit wäre es 18.59 Uhr, also ja, um 7 Uhr am Abend. Allerdings steht jetzt bald ein Difficulty-Sprung wieder bevor und es sagen ja einige, dass schon viele jetzt angesichts des Block Reward Halvings eben schon ihre Mining Rigs abbauen und schon langsam schauen, dass sie sich auf Ibi noch verscherbeln können quasi. Also ist die Frage, ob jetzt mit dem nächsten Difficulty-Sprung nicht dann die Blöcke wieder etwas langsamer kommen. Man darf gespannt sein, ja.
Das weiß man nicht. Aber wir können euch dafür was anderes empfehlen. Das ist eigentlich unser Hauptupdate des Tages. Und zwar werden wir in Graz ein Bitcoin Austria Meeting abhalten, um auch quasi in andere Regionen als Wien mal vorzudringen mit unserem Evangelismus.
Genau, ja. Also in Graz hat es ja schon immer wieder mal, auch schon vor längerer Zeit, Anfragen gegeben, wie es da ausschaut. Es dürfte noch nicht die kritische Masse sein, aber es hat doch einige Interessenten dort gegeben und jetzt hat sich's mal ergeben, dass wir dort, und zwar am 4. Dezember, in der M1 Café Bar am Färberplatz 1 in Graz ab 18.30 Uhr uns einfinden werden. Und dort wird unter anderem Peter Schurder dabei sein, ein Wirtschaftsstudent, der auch London einen Vortrag über die Bitcoin-Wirtschaft gehalten hat und auch bald ein Buch rausbringen wird, soweit ich weiß. Dann wird der Professor Kappe wird von der TU Graz dort sein. Das Ganze
wird... Und Bitstamp, die Herren von der slowenischen Bitcoin Exchange kommen auch hin. Also es zahlt sich auf jeden Fall aus, mal ein bisschen eine Anreise zu riskieren. Falls jemand von Wien mitfahren möchte, wir fahren jetzt mal mit einem Auto, aber wenn sich noch jemand findet, dann gibt's vielleicht noch mehr Mitfahrgelegenheiten.
Genau, am besten einfach auf die Mailingliste schreiben oder beim Google Plus Event oder wo auch immer. Und nicht zu verachten, es wird ein Sponsoring mit Buffet und Getränke von der Firma Wirvox geben. Herzlichen Dank daran schon an dieser Stelle mal. Dann wird es recht interessant werden. Also wir werden mit einem Vortrag beginnen, also eher kurzer Einführungsvortrag für alle, die noch nicht so Bitcoin-kundig sind, und dann wird halt der Schwerpunkt auf aktuellen Neuigkeiten aus der Bitcoin-Welt beziehungsweise Socializing und Community-Networking liegen. Ja.
Ja, na gut, dann würde ich sagen, das Wichtigste haben wir mal gecovert.
Mhm.
Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend.
Ja, genau, eine schöne Woche und ich hoffe, wir sind in einem oder anderen von euch in Graz oder bei der Block Reward Halving Party im MetaLab.
Alles klar. Ciao.
Ciao.